Willkommen! Es ist Sonntag, Pfingstsonntag, der 23. Mai 2021 und ich hatte gerade einen richtig cringen Moment, weil Zoom hat wohl ein neues Feature, habe ich gerade gelernt, wo erstmal fett aufploppt, dieses Meeting wird aufgenommen und dann sagt so eine Roboterstimme, this meeting is being recorded. Und dann denkst du dir so, ja okay, warum habt ihr das die letzten Male nicht gesagt? Und ich war gerade verwirrt, ich dachte, oh Gott, irgendwas ist kaputt gegangen. Von ich auch. Super stabilen Internet. Aber es scheint wohl nur ein neues Feature von Zoom gewesen zu sein. Daher, alles ist gut, außer das Wetter. Blick nach draußen zeigt Wolken, Wolken. Und warte mal, ja, da hinten sind auch noch mehr Wolken.
Ernsthaft? Bei uns ist strahlend blauer Himmel.
Ja, das ist ein temporäres Phänomen, das wird sich gleich wieder ändern, glaube ich.
Tempura.
Tempura. Frittierte Früchte, nee, Obst, nee, Gemüse. Man weiß es nicht. Es geht.
Och. Am 23. Mai um 11.10 Uhr geht es mir sehr gut, danke. Wir müssen doch für unsere Chronologie.
Ich habe doch 23. Mai, habe ich gesagt.
Hast du?
Aber die Uhrzeit nicht.
Ist scheißegal. Oh, habe ich gar nicht gehört. Ich war so verwirrt von dieser Zoom-Stimme, glaube ich. Die hat mich wahnsinnig. Wäre witzig, wenn die auch auf der Aufnahme ist. Das könnte unser neues Intro sein. Dieses Meeting wird aufgezeichnet.
Ja, leider nicht. Also, weil das ist ja dann auf der einen Spur und die kill ich ja dann immer die Zoom-Spur. Deswegen. Ich kann es rausschnibbeln und dann da rein tun.
Stimmt. Aber ich glaube, es ist selbst nicht auf der Zoom-Spur. Ich glaube, dass das nur auditiv an uns ist, weil die wollen noch nicht, dass das auf der Aufnahme ist in der Regel, ich glaube.
Ja, das ist
richtig. Mir geht's gut. Soweit. Ich habe ja gerade schon kurz angedeutet, dass ich in letzter Zeit irgendwie nicht richtig gut penne und ich weiß nicht warum, aber sonst ist alles fein. Also, ja. Freitag war Flow Seekers and Friends Abend. Das war wieder schön.
Ach, hätte ich das gewusst. Max sagt das mir jedes Mal so. Also immer in der Woche davor, den Monat davor, im Quartal davor, merkt dir an dem und dem Tag. Und dann denke ich mal, ja.
Ich sag nicht, merk dir. Ich sag, wenn du Bock hast, komm dazu.
Das ist so wie meine Eltern, die üben auch immer so subtil Druck aus, wie meine Mom. Ich habe heute Mittag gemacht. Ihr könnt vorbeikommen. Schön. Ihr müsst aber nicht, aber ihr könnt auch noch was mitnehmen. Ich kann euch auch was vorbeibringen. Ich denke so, was?
Noch geiler passiv-aggressiver ist, ich habe heute Essen gemacht. Punkt. Ja, schön. Lasst es euch schmecken.
Gut, also verhungert ihr heute nicht. Das ist toll. Ja, genau. Gratulation. Ich meine, das ist ja von allen Seiten immer lieb gemeint.
Ja, natürlich. Das ist halt, man muss halt einfach lernen, Nein zu sagen. So ein bisschen, ne? Man muss halt
das
einfach
ist gucken, gar nicht so leicht.
Man, genau. Weil man immer diesen Druck dann spürt und man so denkt, ah, ich will nicht Nein sagen, aber ich kann und darf auch Nein sagen, aber man erlaubt sich das dann selber manchmal nicht, Nein zu sagen.
Oder? Ja, und das führt immer zu Reue. Früher oder später. Wenn man in Situationen, wo man eigentlich hätte Nein sagen wollen, nicht Nein sagt, dann bereut man es später und denkt sich so, warum habe ich das gemacht?
Ja, ich glaube, in so Situationen, wo ich wirklich hätte Reue spüren können, habe ich das, glaube ich, dann habe ich auch wirklich immer Nein gesagt. Oder bin weggelaufen. Aber
weißt du, ich wusste, dieses Pokémon-Spiel mit diesem Feature, lauf weg vor dem Kampf, ist nicht gut für unsere Psyche.
Ja, genau. Du kannst ja, es gibt drei Sachen, vier Sachen. Kämpfen, fangen, flüchten. Item. Und,
ja, genau. Hey, warte. Ja, doch, kämpfen. Dein komischer Sack da mit Items.
Der Beutel, genau, mit Pokébällen.
Flucht flüchten. Und was war das vierte?
War noch vier, oder?
In ja, so einem Viereck vier, angeordnet. Safe, hundertprozentig. Fuck my life. Ups. Tüt. Zählt das nachträglich?
My life.
Pokémon Game Boy. Ich google das jetzt mal, weil das ist echt eine. Kennt ihr das? Also, kennt ihr das? Kennst du das?
Ja, ich und ich kenne das.
Kennst du das, wenn du einfach Sachen wissen willst und einfach nicht Ruhe geben kannst, wenn du es nicht weißt?
Oder ist Flucht einfach. Oder ist, gib einfach ein Pokémon Game Boy Spiel ein, dann gibst du auch Google Bilder.
Ja, ich bin bei Pokémon Game Boy und dann
Kampf. Gib noch Kampf ein. Oder stand Flucht da gerade drunter? Waren es nur drei? Nee, es war links vier, oben, rechts oben, unten.
Ja? Vier. Ja. Aber kriegst du hier keine Screenshots? What the fuck? Ich muss mal Screenshot eingeben. Das hilft bestimmt. Ich sehe keine Ingame-Grafik. Was soll denn die Kacke?
Das sind immer diese Momente, wo die Leute im Podcast, also wo ich, wenn ich sowas höre, wo ich immer reinschreie so, ihr seid so dumm! Ah. Es ist doch das! Es ist doch klar! Es ist doch klar!
Es ist doch klar, dass das Pokémon waren, weil du konntest nämlich dein Pokémon austauschen. Ah,
tauschen!
Logo.
Na klar. Ah, ja. Stimmt. Genau, das sind die vier Optionen, die wir im Leben immer haben, bei jeder Entscheidung.
Genau.
Pokémon, Flucht, Item oder Kampf.
Es ist auch so, ne? Und ich glaube.
Fight, Flight or Catch-Situation, wir kennen sie nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass Nein sagen eher so ein Kampf ist dann. Also, beziehungsweise in dem Kopf, also wenn du Angst davor hast, Nein zu sagen, ist es ja so wie so ein Konflikt, den du hast. Du hast Angst davor, in den Konflikt zu gehen. Anderes Wort für Konflikt, Kampf. Ende der Beweisführung.
Absolut. Ich dachte, man schadet automatisch einen Kampf mit dem Gegenüber, wenn man Nein sagt. Aber du meinst den Kampf mit dir selbst, um dann zu dem Nein zu kommen.
Immer mit dir selbst, alles mit dir selbst.
Ja, ich überlege gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, ob das so problematisch ist. Weil man könnte ja auch sagen, es ist eigentlich ganz gut, diesen Kampf auszufechten mit dir selbst. Also der jetzt ja, das ist jetzt eine Sache meistens von 10 Sekunden. Will ich das? Eigentlich nicht, aber komm, ist es so schlimm? Nee, okay, machen wir. Also das ist meistens in meinem Kopf der Konflikt. Also ich glaube, so ein klares Nein könnte ich immer sagen, wenn ich da wirklich ein klares Nein im Kopf habe. Aber es ist ja oft so dieses 55-45 Situation. Ja, ich hätte ein bisschen mehr Bock auf was anderes, aber hey, stört mich das da, Nein zu sagen? Ja, mehr als dass ich das jetzt quasi nicht sage und deswegen ist okay. Deswegen finde ich es eigentlich, also könnte man auch sagen, dieser Kampf ist vielleicht ganz positiv im Sinne von, ich denke bewusst über verschiedene Entscheidungsszenarien nach und denke über die Outcomes nach und denke über das Gegenüber nach und bin empathisch oder whatever. Oder man sagt einfach, naja, man hat Angst, Nein zu sagen. I don't know.
Ja, ich glaube, wenn man das macht, was du beschreibst, wenn man so drüber nachdenkt und abwägt und versucht zu verstehen, warum man eben keine Lust hat, dann ist das super geil und wertvoll. Und wenn man einfach nur so gelähmt ist und sagt, okay, ja, egal, was ist, ja, dann ist ja kein Fortschritt irgendwie dabei. Und dann denkst du nicht drüber nach und ergründest nicht die Gründe. You know what I mean? Du kommst nicht dahinter.
Was ist so eine Passivität?
Ja. Genau, du verstehst niemals, warum und weshalb und kannst irgendwie es nie bewusst treffen, sondern du bist in so einem Standardmodus wie dir selbst, dass du einfach zu allem Ja sagst. Das ist, glaube ich, schwierig. Also, das war meine Aussage bezogen, dass du dann dadurch nicht so wirklich happy wirst, weil du dann immer nur dich treiben lässt von allen anderen, aber nie selbst irgendwie entscheidest.
Ja, vielleicht noch, weil ich hier gleich zu Kelterbacher fahre, finde ich es ganz, bietet sich das ganz gut an, weil er mir. Manchmal echt auch so diese unangenehmen Stotterer von der Klasse.
Ich habe das auch permanent.
Dann ist es immer so, dann lacht man selber, dann lachen die anderen, denkt man, okay, wir lachen miteinander. Wir lachen nicht über mich, weil ich lache ja auch, also lachen wir alle zusammen, ist doch gut.
Stimmt, join the laugh.
Nee. Und der ist, seitdem ich im Ref quasi bin, oder schon immer eigentlich auch schon damals in der Schulzeit so gewesen, dass er versucht immer mir, also nett, super nett gemeint, mir den mahnenden Pass auf dich auf Finger zeigt, so. Also nach dem Motto, hey, du musst nicht alles machen, pass auf, willst du jetzt wirklich noch SV-Lehrer machen, pass auf, willst du wirklich das noch machen, übernimm dich nicht, oh, hast du wieder Stunden von XY übernommen, pass doch mal auf, also total nett, also der ist gerade so negativ, aber also so, als würde er mich da so an, weiß nicht, belehren wollen, aber eher so ein, pass mal auf, ich war früher auch so, jetzt 20 Jahre später weiß ich, das war eine harte Zeit, so in gewisser Weise, wo ich dann immer denke, das ist eine Frage des Akkus. Mein Akku ist bestimmt größer. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass er quasi, was ich den Ticken unangenehm daran finde, ist, dass er mir quasi unterstellt, dass ich, ohne drüber nachzudenken, diese Sachen einfach alle machen würde. Seit dem Motto, ah ja, der Max, der denkt jetzt, er müsste das alles machen. Oder, ah, der sagt eh zu allem ja. Und ich denke mir so, nee. Es kriegt nur vielleicht nicht jeder mit, zu welchen Sachen ich Nein sage. Aber zum Beispiel zur Ernährungslehre habe ich klar Nein gesagt, da konnte ich aber nichts ändern. Und das sah dann vielleicht nachher so aus wie, ah, jetzt macht er auch noch Ernährungslehre, das wollte er doch eigentlich nicht machen. Und dann sieht das nachher so aus, als würde ich einfach alles machen, nur um es zu machen oder weil ich nicht Nein sagen will. Aber ich finde das Gefühl unangenehm, dass andere Leute denken, dass ich einfach zu allem Ja sagen will und deswegen so schwach wäre, mir quasi unterstellen, in meinen Augen schwach zu sein und einfach zu allem Ja zu sagen. Dann, das manchmal, also oft ist mir einfach scheißegal, was die anderen Leute dann denken, aber manchmal gibt es diese Momente, gerade wenn man so drauf angesprochen wird, man so denkt, oh, soll ich dir jetzt echt erklären, dass das ein Prozess von langem Überlegen ist und so, aber dann sagt man einfach so, haha, nein, ich passe schon auf mich auf, haha. Das ist
Oder man wird cholerisch wie ich, dann in Arbeitskontext. Ganz ehrlich, es gibt ja wenige Menschen so wie uns, die wirklich alles zerkauen hoch 1000. Wenn du bei Wikipedia Overthinking eingibst, dann steht da Willi und Max created Overthinking 1992, so ein Jahr nach ihrer Geburt. So. Also ich würde schon behaupten, wir haben da schon Thema sogar mit, zu gewissen Grad, ne? Sachen wirklich komplett zu durchdenken und zu zerkauen und sich wirklich Gedanken zu machen. Das ist übertrieben, das ist jetzt kein Thema, das ist halt einfach eine Eigenschaft. Das hat mein Fahrlehrer damals auch mal gesagt. Er meinte, denk nicht so viel nach. Und ich so, ja, aber es könnte sein, dass der jetzt nicht, also hätte sein können, dass der nicht gebremst. Ich habe das antizipiert, ich bin voll klug. Nein, du musst da einfach stehen bleiben oder nicht stehen bleiben. Naja, worauf ich hinaus will, wenn in Arbeitskontexten genau das, was du beschreibst, ja, jemand anders unterstellt dir, dass du nicht selber drüber nachgedacht hast, das nicht reflektiert hast und quasi einfach eine Entscheidung getroffen hast oder für dich eine Entscheidung getroffen wurde, ohne dass du irgendwie was dagegen getan hast oder dafür getan hast, dann hasse ich das. Das triggert mich richtig krass, weil ich mir denke, was denkst du denn, was ich gedacht habe? Also was denkst du denn, was ich in meinem Kopf passiert ist in dieser Situation? Unterstellst du mir gerade wirklich, ich hätte nicht drüber nachgedacht? Come on.
Ja, wie lange kennen wir uns jetzt so? Genau, also wie.
Ja, ne, und so, und vor allem, wenn du ganz viele Situationen hattest im Arbeitskontext, wo du unter Beweis gestellt hast, dass du dir echt viel Gedanken machst und dass du die Situation aus verschiedensten Blickwinkeln, Facetten beleuchtest und dann eine fundierte Entscheidung triffst. Und dann auf einmal heißt es, ja, aber hast du darüber nachgedacht? Wieso ist das so? Denkst du so, since when? Also, wo steht geschrieben, dass ich plötzlich aufgehört habe, das zu tun? So wie immer. Und das triggert mich hardcore, dann werde ich mal richtig wütend.
Ja.
Ich kann das nicht zurückhalten. Ich werde dann einfach richtig aggro.
Ich bin so, was? Ja, ich verstehe das voll. Ich glaube, es ist immer was anderes, ob das quasi Freunde einem sagen oder halt Arbeitskollegen quasi, weil jetzt das Beispiel nochmal mit dem David, das, also Keldermacher, das dann immer so eher so dieses, dass ich mir denke, ach, irgendwie, also mein erster Gedanke ist dann so, voll nett, dass er sich überhaupt darüber Gedanken macht. Dann denke ich mir, wie erkläre ich ihm jetzt, dass ich kein Vollidiot bin? Und dann denke ich mir so, aber vielleicht ganz gut, dass du trotzdem noch mal gerade drüber nachgedacht wurdest, du daran erinnert wurdest, so, hey, ganz gut, das bewusst zu treffen, diese Entscheidung. Das ist so meistens da die Spirale, aber nur, weil es jemand ist, dessen Meinung ich quasi schätze. Und ich glaube, wenn es jetzt jemand wäre, wo ich die Meinung nicht schätze, also wie soll ich sagen, dann wäre es wahrscheinlich auch eher so wie du. Wenn ich mir denke, ja, okay, ist jetzt einfach irgendwer, der dann mir unterstellen würde, wieso hast du diese Entscheidung getroffen? Ja, aus den und den Gründen hätte man das nicht
Ich meine, man muss, also es war jetzt auch sehr extrem, man darf natürlich nicht, wie du richtig sagst, denn man sollte auch das irgendwie, man sollte ja auch dankbar dafür sein, für jeden Hinweis und für jeden Impuls, der da kommt, insbesondere, wenn sich jemand eigentlich Sorgen macht um dich, ne, Haken dran, und trotzdem denke ich mir so, ja, denkst du nicht, ich habe alle Szenarien abgewogen, denkst du nicht, das ist die einzige Entscheidung, also die einzige Möglichkeit, die wir haben, wir müssen, also gerade dann, wenn es halt so Entscheidungen sind, wo du, kennst du diese Ninja-Entscheidung oder diese Samurai-Entscheidung?
Seppuku?
Ja. Quasi. Also, wo du dir selbst erstmal, also, wo du bei der Entscheidung im ersten Schritt, wo sie dann denken, so, das ergibt doch gar keinen Sinn, das schadet uns ja. Und du denkst dir, ja, aber denk mal 5 Schritte weiter. Wie bei Schach oder wie bei Damen-Gambit oder was auch immer diese.
Haben wir gestern angefangen zu gucken? Gute Überleitung.
Denk mal 3 Schritte weiter. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir zu unserem Ziel kommen. Und wenn das eben diese nicht offensichtlichen Dinge sind.
Aber wie ist Selbstmord 3 Schritte weiter gedacht,
der sinnvolle Weg? Selbstmord, aber quasi.
Was meinst du mit Samurai-Entscheidung?
Also mit Samurai-Entscheidung meinte ich Situationen, wo du quasi, sag mal, du kannst sehr kurzfristig einen Schritt weiterkommen. So den einfachen Weg gehen, ne? Zum Beispiel, also weißt du machst jetzt ein Konzept für irgendwas Tolles und überlegst dir was. Mhm. Und die einfache Lösung wäre, einfach den geraden Weg zu gehen und einfach ganz einfach irgendwas zu programmieren und dann sind alle glücklich. Mhm. Aber wenn du dann schon weißt, ja, warte mal, das wird uns aber 5 Schritte weiter auf die Füße fallen, weil wir uns damit irgendeinen Weg verbauen, dann musst du ja im Zweifel sagen, okay, wir crunchen jetzt zusammen, wir opfern uns auf und machen jetzt echt diese fiese Rückwärtssalto-Nummer, die am Anfang gar keinen Mehrwert hat, aber dann da 3 Schritte weiter, hast du dann, da geht dann das Big Picture auf, so. Und jetzt am Anfang musst du dich halt aufopfern und du fügst dir Schmerz zu, weil du Überstunden machst und du denkst, bah, scheiße, warum habe ich den einfachen Weg genommen? Aber das meine ich mit Samurai-Entscheidung.
Ja, nicht ab heute wird genau das so auf Wikipedia stehen. die Samurai-Entscheidung.
Nein, es gibt wirklich so.
Ich verstehe, was
du meinst. Ich habe das in so einem Kriegsbuch mal gelesen, dass du manchmal lohnt es sich halt eben eigene Träume. Ja, vom Kriege, von Clausewitz, oder wie der Typ heißt. Der hat geschrieben, so sinngemäß, du, manchmal ist es halt geiler, wenn du deine eigenen Truppen opferst, um dafür den Krieg zu gewinnen. Aber ne, das ist halt eben nicht leicht, solche Entscheidungen zu treffen. Und in unserer Branche stirbt halt niemand. Ach, scheißegal. Aber glaub, aber warte, ich muss das mal googeln parallel. Du kannst ja schon mal erzählen, wie Damen mit oder wie der Film
das ich mag heißt. Das schon sehr. So, Willi macht sich selbstständig. Das erste so, die erste Leitidee ist so, Opfer müssen gebracht werden. Und so, der Weg des Samurai, das ist so der Claim.
Ich überlege gerade, wie, es gibt da auch einen Fachbegriff für 100.000-prozentig, aber ich komme jetzt nicht
dahin. Wofür meinst du, dass man Opfer bringen muss, um
über ja, für diesen Zug quasi, wo du sagst, okay, du opferst halt, wahrscheinlich gibt es im Schach sogar da Begriff für, wenn du deinen, weißt du, dein eigenen
Opfern sagen.
Ja, aber da gibt's bestimmt irgendwie so ein Special-Meshel-Fachbegriff für. Ich werde das irgendwie im Laufe der Folge noch herausfinden und irgendwann mal, wenn es gar nicht mehr passt, irgendwo so droppen.
Das ist okay. Ja. Aber ich mag sehr, ich weiß schon, wie der Folgentitel ist.
Die Samurai-Entscheidung.
RIP. Genau, Queen's Gambit kurz. Ich habe mich ja immer so ein bisschen geweigert, weil, wie bei Breaking Bad damals, als es so, wenn es so eine Hype-Serie ist, dann denke ich mir so, ich will das nicht mögen, ich will das nicht gucken. Deswegen haben wir ja nicht angefangen. Aber gestern haben wir angefangen zu gucken und haben dann 4 Folgen oder so geguckt und von 8, glaube ich. Und es ist sehr, sehr cool, weil, wie soll ich sagen, es ist ja nichts Neues, dass ich einen kleinen Fable auch für so typische Anime-Sachen habe und so, ne? Wenn dann so quasi so ein Held ist, der einfach immer alles gewinnt, finde ich das nicht langweilig, sondern ich mag das sehr gerne. Das ist da ziemlich ähnlich, weil ich, wie soll ich sagen, jetzt Spoiler-Part für Queen's Gambit, wenn, also es ist halt scheißegal, aber nur, dass ihr jetzt wisst, die nächsten 3 Minuten geht's darum. 3, 2, 1, jetzt spoiler ich. Die wird halt von Anfang an, nimmt die quasi Drogen und so, ne? Also ist halt irgendwie auf Beruhigungsmittel. Ja, die ist im Waisenhaus, wird die groß und wird dann so ruhig gestellt, dann wird sie so ein bisschen abhängig und diese Abhängigkeit zieht sich quasi durch ihr Leben durch und ist nachher so die ganze Zeit nur auf irgendwie Alkohol, Drogen, whatever. Und gewinnt halt einfach, sie achtet es einfach jedes Schachturnier und will alle Schachturniere gewinnen, ist halt so mega begabt. Die ist, wahrscheinlich hat die auch ein bisschen so Asperger oder irgendwas, also die ist schon sozial ein bisschen merkwürdig, aber eigentlich auch, aber trotzdem sympathisch. Also es ist keine Hauptfigur, die unsympathisch ist, weil das ist ja auch immer doof. Ja. Und das Coole ist, wie die halt dann diese männerdominierte Welt 1960, 65 da aufräumt beim Schachspielen und einfach alle abzieht. Und man dann quasi immer sieht, okay, da könnte sie jetzt ins Struggle kommen und jetzt verliert sie gegen den, damit so aristotelisches Drama. Jetzt kommt der Downfall. Bis jetzt kam er noch nicht. Und das mochte ich sehr. Dass es halt immer quasi straight back up gibt. Natürlich gibt's irgendwie spannende Szenen, also es wird halt dadurch nicht langweilig. Aber es ist auch nicht dieses künstliche, ja, und jetzt müssen sie moralisch zeigen, dass sie wegen den Drogen verliert. Oh. Meistens denkst du immer so, dass die dann so ein Blackout hat und dann, oh, sie hat keine Drogen mehr, sie verliert jetzt. Aber nee, dann kommen irgendwoher kommen Drogen geflogen. Und sie gewinnt.
Was sind
und
das denn für halt Drogen? Cool. Ich frag also meinen Freund.
Das sind so irgendwie so Beruhigungsmittel irgendwie. Und dann sind die aber nicht mehr stark genug irgendwann. Deswegen muss sie dann Beruhigungsmittel mit Whisky trinken und so. Weil nur dann schafft sie es quasi, den Tod ihrer Eltern zu vergessen und vom Einschlafen. Und kann dann an der Decke quasi dann mental Schach spielen. Weißt du, so stellen die es quasi dar. Dass, wenn sie die nicht nimmt, dann sieht sie halt die ganze Zeit ihre Mama so, die Tote. Und wenn sie die nimmt, dann hat sie den Kopf frei und sieht das ganz klare Schachbrett und kann da die Züge üben und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie ganz cool. Und es macht irgendwie Spaß. Und dadurch haben wir jetzt sogar Chiara dazu gebracht, dass sie auch ein bisschen Bock hat. Und jetzt habe ich mit Chiara heute ein bisschen Schach gespielt. Das war schön. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie die als Heldin am Ende feiern werden. Irgendwie glaube ich, dass es dann nicht in der Mitte der Downfall kommt, sondern am Ende wird sie sterben oder irgendwas
passieren. Weiß man, ob es dann eine Fortsetzung schon gibt, noch irgendwie?
Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, also jetzt vom Prinzip her, wie die Serie aufgebaut ist, habe ich das Gefühl, dass es auserzählt dann. Also weil man weiß schon, das große Ziel ist, gegen den weltbesten Russen quasi zu spielen. Und die wird am Ende gegen den weltbesten Russen spielen. Und was soll danach quasi kommen? Und ich
danach wechselt sie zu Go und muss den weltbesten Chinesen stimmt.
Danach, nächste Folge, Queen's Gambit AI Edition. Sie ist die ganze Zeit nur noch so gegen Computer. Das war's.
Man könnte das wirklich aufsetzen, so die AI, die eine Identitätskrise hat und deswegen auch irgendwie Beruhigungsalgorithmen laufen lassen muss, damit sie klar genug ist, um mit Go gegen Jinglong Xbox, wie heißt der? Ach, keine Ahnung, wie der heißt, der Typ. Der beste Go-Game-Spieler.
Ja, keine Ahnung.
Ja, irgendwie so in die Richtung. Das dann so die 2040-Variante.
Genau, der Erbrückungsabriss ist dann so das erste Level von Super Mario, weißt du? Dass er dann immer so einmal durchlaufen lassen muss, wie er da perfekt quasi so durchspringt. Und dann so, oh, jetzt kann ich wieder.
Apropos, und? ich hab letztens so ein
Ach, ich hab die Samurai-Entscheidung mit aufgelöst.
Nee, ich komm grad nicht dahinter. Ich poste es dann in 3 Wochen bei Instagram. Ich hab letztens so ein Video gesehen von so einem Ultra-Custom-Level Super Mario, wo da eigentlich nur noch diese Feuer
Balken, Kaizo Mario?
Ja, I don't know. Wo auf jeden Fall, du musst wirklich jeden Schritt perfekt machen. Mhm. Es gibt quasi für jeden Schritt gibt's nur eine Millisekunde, die du treffen musst. Und ich dachte mir, warum spielen Menschen sowas? Schlag dich doch einfach selbst ins Gesicht und das einfach dauerhaft. Das ist ungefähr die gleiche Form des Schmerzes, nur halt eben physisch statt psychisch. Aber warum?
Soll ich dir sagen, woher das kommt?
Ja,
ich verstehe es. Das kommt aus der Speedrun-Community. Erinnerst du dich noch so hier AGDQ und so?
Ja, das kenne ich noch, so. Aber dass genau. Man das so und hardcore aufs nächste Level bringt?
Hat sich daraus so ein bisschen auch ergeben, dass quasi da dann eine Modding-Community wahrscheinlich gab es die vorher schon, aber dadurch wurde die quasi groß. Dann haben die angefangen, Level zu bauen für die Runner, damit die sich quasi in individuellen Leveln messen konnten, damit man quasi gucken konnte, wie gut sind die eigentlich, wenn sie sich nicht die ganze Zeit vorbereiten können oder dann eben doch auch lange vorbereiten können. Mhm. Und so hat sich das dann quasi immer hochgeschaukelt, weil aus dem Speedrun kommt ja auch da dieses Pixel Perfect, dass sie quasi wirklich die einzelnen Pixel, du musst dann genau das alles timen und so, das ist dann wie so, ja, wer ist der Krasseste, der das eben kann, der die 30 Sprünge am Stück perfekt machen kann, ist der Krasse. Und das Witzige ist, dagegen dann immer die den Taskboard, also die Engine laufen zu lassen, wo dann quasi die Engine das die ganze Zeit übt und wo dann so siehst, wie läuft das eigentlich? Ah, sie fällt 3-mal runter, bis sie dann lernt, ich drück mal random einfach den A-Knopf und springe. Ah, okay, und dann klappt's auf einmal weiter und so. Und das ist immer ganz spannend zu sehen, dann so Mensch gegen AI und so und bla bla bla. Also daher kommt das, glaube ich, und aber klar, es ist reine Folter. Aber dann kannst du dich auch fragen, warum wollen Leute schwere Spiele quasi spielen? Ne? Das ist halt Herausforderung.
Ja, okay. Irgendwie. Nee, der Unterschied ist nur, das ist wahrscheinlich wie bei diesem, wie hieß das Spiel? Dark Souls oder so. Mhm. Wo ich mir denke, ja, es gibt halt einen Unterschied zwischen, es ist schwierig und ich brauche 3-4 Anläufe und es ist unmöglich und ich beiß mir die Zähne aus. Und ich verstehe den einen Grad so ein bisschen. Ja. Also doch, aber dieses unmögliche Ding ist für mich so eine Sphäre, wo ich nicht hintersteige, was mich jetzt so nicht.
Wäre für mich auch nichts. Ja, aber das ist so wie ein Hobby, quasi wie Puzzeln, weißt du? Manche Leute puzzeln halt dann so einfach 4 Stunden am Stück.
Nein, Quatsch. Jedem das sein, aber Puzzeln wäre auch nichts für mich.
Ja, aber ich glaube, es ist halt sowas, ne, du hast halt Bock, dich oder stricken oder keine Ahnung, was, wo du halt dann hast du am Ende wenigstens ein Ergebnis, könnte man sagen. Aber ich glaube, da hast du einfach das Digitale, einfach beschäftigen so, ne? Warum spielen Leute irgendwie einfach so. Es gibt auch diese, wie heißt die, Idle Games, wo du einfach Cookie-Clicker, wo du einfach immer so einen Keks drückst und das ist das Spiel. So. Also, ich frag mich schon nicht mehr, wo fängt's an, wo hört's auf eigentlich, was Sinn ergibt oder nicht.
Vielfalt ist doch was Schönes, oder?
Exakt.
Ja. Oh Mann. Ja, okay.
Ja.
Ich habe auch gestern sehr viel gelernt über Pflegeberufe und sowas. Und da habe ich auch, dachte ich mir auch so, ey.
Erzähl.
Nee, ich kann gar nicht im Detail so viel so wiedergeben. Nur das Stimmungsbild, was vermittelt wurde, war, das ist einfach, also anders. Ich habe eine Welt kennengelernt, die für mich bisher nicht sichtbar war. Das ist wie so ein neu auf der Karte, wo es ein neuer Bereich war. Und ich dachte mir so, ich gehe zurück in meinen. Ja, ist schon ein schwieriges Thema. Ich glaube, egal wie man es betrachtet, aber also von ist ein anspruchsvoller Job, ein ehrenvoller Job, bis hin zu was passiert da eigentlich in diesen ganzen Einrichtungen, also die ganzen Hilfsorganisationen, die so Trägerschaften auch sind für so, weiß nicht, entweder Behindertenwerkstätten oder irgendwelche Altenheime oder was auch immer du nehmen möchtest. Es gibt ja tausend Varianten so, aber irgendwie dieses ganze Konstrukt, das hat, also kennst du das, wenn du von irgendeiner Institution denkst, boah, die sind irgendwie gut in irgendwas überraschenderweise genauso schlecht wie überall alles andere sind auch irgendwie so Pflegeorganisationen organisiert, war jetzt der Eindruck. Und das sind so Bereiche, wo du denkst, es gibt einfach Situationen, da darf man nicht schlecht sein. In einem Krankenhaus darf man nicht schlecht performen. In einer Behindertenwerkstatt sollte man nicht schlecht performen. In einer Schule sollte man nicht als Polizist, es gibt so Dinge, du kannst sagen, wenn ein Supermarkt schlecht ist, ne? Wenn ein Supermarkt scheiße läuft und schlecht organisiert ist und die Lebensmittel verderben und ne, die Leute sind unzufrieden, dann wird der Laden zugemacht und keinen juckt's, weil es gibt einen neuen Supermarkt. So. Aber bei so bestimmten Dingen gibt es einfach keinen Plan B. So, das muss einfach sitzen und das sollte auch sitzen. Und da ist so die Akzeptanzschwelle für, naja, passiert mal, dass jemand umfällt.
Ja, absolut.
Nee, sollte nicht passieren. So. Irgendwie ja, und das war so der Eindruck, der bei mir geblieben ist, so von wegen, ja, die sind halt genauso schlecht organisiert wie viele andere Organisationen auf dieser Welt auch. Und da tut es mir aber irgendwie weh, wenn ich das so mitbekomme. Das fühlt sich einfach falsch an. So. Das ist nichts überraschend Neues, aber irgendwie ist der Eindruck halt sehr frisch noch. Und dann
kann ich total verstehen. Und dann ist ja dann immer so ein bisschen, ne, der öffentliche, wie soll ich sagen, Schrei ist halt immer so ein bisschen nach Geld, so nach dem Motto, wirf Geld auf das Problem, dann löst sich das. Ich weiß nicht, ob es damit schon getan ist, theoretisch. Also klar ist, sind diese Berufe unterbezahlt und so, ne, aber dann wo ist immer die Frage, naja, wo fängt man an, welcher Beruf, es sind wahrscheinlich viele Berufe unterbezahlt, wenn man es so sieht und so, bla 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 bla. Aber ich, angenommen, das wäre jetzt nicht das Geldproblem, haben wir wahrscheinlich trotzdem da, wie überall auch, strukturelle Probleme, weil es einfach so Organisationen sind, die naja, da sind halt Menschen drin und da sind, wie überall, wenn du 100 Menschen hast, sind halt auch manchmal Vollidioten dabei. Und wenn die halt in falschen Positionen sind, dann läuft's halt, egal wie gut der Stempel dieser Organisation ist, läuft auch da irgendwie nicht so. Ne?
Steile These, ne? Und damit mache ich mich wahrscheinlich nicht wirklich beliebt. Aber du hast ja gesagt, man wirft Geld.
Keiner.
Das stimmt. Fuck it. Nee, aber du hast ja gesagt, man wirft Geld auf das Problem, das löst das Problem. Ich glaube tatsächlich, dass Geld korreliert mit Talent zu gewissen Grad. Also, wenn du.
Inwiefern? Wenn,
also, mal angenommen, du hast jetzt einen Job für eine Leiterposition eines Pflegeheims. So. Mhm. Und diese Position ist dotiert mit, keine Ahnung, 3000 Euro Geld, irgendwas. Mhm. Mhm. Dann denken sich viele, bestimmt auch talentierte Menschen, so: Ja, könnte ich machen. Theoretisch, so jetzt rein von den organisatorischen Aspekt, jetzt nicht den fachlichen, aber so rein so, hey, wie ne, wäre eigentlich cool, aber boah, für 3000, ja, da gehe ich doch lieber zur Bank, die zahlt irgendwie 5000 oder so, was weiß ich denn. Und wenn du da jetzt draufschreiben würdest 10.000, dann würdest du einfach den Pool an Talenten öffnen und der jetzt aktuell vielleicht auch geschlossen bleibt. Also ich glaube, wenn man solche Strukturen gut aufsetzen will, muss man bestimmte Schlüsselpositionen, die halt gut da drin sind, Sachen zum Organisieren und zum Laufen zu kriegen, glaube ich, auch gut besetzen mit entsprechend halt Incentive dahinter. Und ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ich habe keine Ahnung, wie da die Strukturen aussehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist doch auch so,
dass reich werden die alle nicht. Nee, also da geht keiner hin, um zu sagen, ich will da, ne, also, und das ist ja im Schulsystem auch so. Ich glaube, die, also Gymnasiallehrer verdienen alle sehr gut, so. Aber da ist das halt gedeckelt. Also da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Wenn jemand als Antrieb Geld sieht, ist der Lehrerberuf nicht sein Ding, so, weil dann da ist irgendwann ein Ende. Es kann nicht jeder Schulleiter werden. Und selbst wenn, ist die Frage, ob man das überhaupt dann will und so. Aber die Sprünge sind einfach nicht so nach oben offen. Ich habe das Gefühl, in vielen Berufen ist es einfach so, ja, selbst, also, was heißt selbst als, ne? Aber nimm einen Schreiner oder irgendwas, was jetzt nicht unbedingt zwingend studierter Beruf ist. Wenn der mehr verkauft, wenn das alles effektiver ist, ist da im Prinzip nach oben hin sehr viel Geld offen. Also da ist immer so eine utopische, es könnte immer unendlich viel sein, theoretisch Blase. Und das ist im Beamtentum halt, ne, die haben natürlich andere Vorteile, aber du hast halt relativ schnell dieses, ja, und hier ist jetzt eigentlich auch Ende. Und viel Spaß in der Gemütlichkeit, theoretisch, ne?
Komplett anderes Thema, aber da du gerade Beamtentum angesprochen hast, also zu deinem Punkt, da, ja, 100% sich genauso. Apropos Beamtentum und Vorteile, könnte man dich jetzt quasi nach Berlin versetzen?
Ich glaube, ach, Berlin, anderes Bundesland. Ich glaube, ich bin Landesbeamter. Bundesbeamter, ich kann das nicht!
Okay, letztens auf der Arbeit.
Ich glaube nicht.
Letztens auf der Arbeit sagte mir jemand, du wirst auch, also so Versetzungen, so ortsgebundene Versetzungen, die finden auch maximal in so einem bestimmten Radius statt. Weil der Typ, mit dem ich geredet habe, seine Freundin ist irgendwie in Düsseldorf oder so Lehrerin. Er meinte, ja, wir bauen jetzt da ein Haus, weil sie kann ja maximal 30 Kilometer von der aktuellen Schule versetzt werden. Ich dachte mir so, ich dachte, man kann dich so wie bei Google Maps dieses Männchen überall auf die Karte hinwerfen.
Also ich bin da jetzt nicht so mega drin, aber so wie ich das mir, also so wie ich das mir zumindest erkläre, ist, also es könnte jetzt sein, dass diese 30 Kilometer, das kommt auf jeden Fall auch im Ref und so, gibt es diese Regelung. Dieses zum Beispiel dieser Grundschuldeal und so, das war immer diese 30 Kilometer Regelung. Vielleicht ist das deswegen auch so ein bisschen im Kopf. Aber ich glaube, ansonsten kannst du schon wild versetzt werden, außer du hast halt Sozialpunkte. Ich glaube, da gibt es ja mit so einem Sozialpunktesystem, so nach dem Motto, meine Frau hat hier einen festen Arbeitsplatz, ich habe Kinder hier, die gehen hier zur Schule, dann kannst du nicht mehr einfach random rumgesetzt werden. Aber jetzt angenommen.
Das heißt, schnell Wurzeln schlagen, dann bist du quasi verankert.
Das Beamtum treibt einen von Anfang an in die Gemütlichkeit, genau. Nee, aber ich glaube, mich zum Beispiel könnten die jetzt schon random überall hinschmeißen, theoretisch so. Aber ich glaube, sobald du halt irgendwie sagst, ich habe hier ein Haus gebaut, Leute, geht das nicht. Also ich glaube, auf keinen Fall geht das einfach dann.
Okay.
Aber ich glaube, auch wenn er nur NRW-weit und ich vermute, wie du gerade gesagt hast schon, sobald du halt so ein, zwei Punkte erreicht hast auf dieser Skala, auch nur 30 Kilometer, wo man sagen kann, okay, das ist irgendwie human, um das morgens zur Arbeit zu fahren, egal wo du ein Häuschen gebaut hast, so quasi.
Okay. Ja, verstehe. Ja, gut, das ergibt ja. Also, ja, sich sehr auf jeden Fall nett für die Menschen, die ins Beamtentum dann wechseln, dass man eben da so ein bisschen Planungssicherheit hat und nicht irgendwie jeden Morgen mit einem Brief rechnen müsste, wo drin steht, sie werden jetzt versetzt, ab morgen ziehen sie nach Hannover.
Und ich Maßbasis.
Das war wiederum cool. Okay,
ja. Ich überlege gerade noch, ob wir noch einen Punkt zu dem davor, aber ich glaube, das können wir abschließen. Apropos Beamtentum. Ich habe ich hab dir ja schon eine halb wütende Sprachnachricht geschickt. Am Donnerstag?
Ja.
Glaube ich. Ich glaube, Donnerstagabend kam die Mail, der Brief. Mittwochabend kam es, glaube ich. Der Brief, die Mail, dass ich ein Stellenangebot habe aus Trostorf. Und da steht dann so schön drin, lieber Herr Pelzer, hier Listenziehung etc., Sie haben jetzt hier ein Angebot vorliegen, weil meine Sorge war immer noch so, es gibt ja immer so komische, wie beim Studienbewerbung, gibt es immer so eine Website, da bist du die ganze Zeit so registriert, das läuft die ganze Zeit so, die schicken immer so, suchen Sie übrigens immer noch einen Job oder haben Sie sich mittlerweile zufriedengestellt mit Angestelltenverhältnissen, da musste ich immer so zurückmelden und so. Und ich hatte schon immer Sorge, dass ich da irgendwas mal vergessen habe oder so. Ja, ja. Und deswegen das nachher doch nicht funktioniert, aber es hat funktioniert quasi. Und dann so eine lange Mail und denkst du schon so, okay, cool, ihr kennt ja das, ne? So, also ihr an der Behörde kennt ihr das. Dann ist man, also viele Leute sind erstmal aufgeregt und dann ist es so, okay, was für Punkte muss ich jetzt alle erfüllen? Und dann ist es erstmal schon mal so, in dieser Mail drei Anhänge, von denen ich irgendwie nur zwei brauche. Die anderen beiden doppeln sich, wo du dann schon so denkst, okay, und dann nochmal in dieser Mail noch so ein Link auf eine Website, wo man Dokumente runterladen kann, wo es aber fünf gibt und die sagen, hier folgende Unterlagen, Personalbogen und Unterlagen fürs Beamtentum. Den Personalbogen gibt es da als Datei von diesen fünf und Unterlagen zum Beamtentum gibt es nicht als Datei. Und da kannst du so zusammensuchen, so drei von denen vielleicht, ich weiß es nicht. So. Und das ist einfach so, denkst, das ist nicht euer scheiß Ernst. Es kann nicht wahr sein, dass ihr das nicht hinkriegt, diesen Prozess einfach zu optimieren und einfach eine Liste hinzumachen. Erstens Amtsarzt, zweitens Führungszeugnis, drittens bitte Versicherung, viertens VL-Leistung, fünftens Bild. So ungefähr. Ciao. Oh, so, dann liest du dich durch so einen fünfseitigen Brief, wo du diese Sachen erstmal liest, aber überall stehen so, möglichst schnell, so schnell es geht, bis zum 27.05. Okay, wir haben zwei Feiertage jetzt bald. Okay. Muss ich jetzt noch welche Mail schreiben und keine Ahnung was? Das ist dann selbst ich, der ja bei sowas immer sehr entspannt ist, weil ich mir denke, was soll passieren? Wenn die werden schon im Endeffekt, werden die sagen, oh, bitte reichen Sie das noch nach. Also, ja, und so, ja. Weil jetzt schließt man so ein bisschen den Kreis, was wir am Anfang gesagt haben. Wir denken alles so durch und so. Aber da gibt es manchmal auch Momente, wo ich das bewusst einfach abschalte. Weil ich habe jetzt viele Sachen einfach so. Augen zu und einfach so angekreuzt, weil dann so Sozialversicherungsnummer, Rentenversicherungsnummer ist doch das gleiche, glaube ich. Aber da habe ich irgendwie zwei verschiedene Zahlen in meinen Unterlagen gefunden, dachte mir, die passt da rein in diese Kästchen mit die. Und so. Ich dachte mir ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier jeden dritten Punkt googeln muss, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf. Jetzt habe ich ein ganz okayes Gewissen mit dem, was ich angekreuzt habe, habe dieser netten Sachbearbeiterin noch eine Mail geschrieben mit so 17 Punkten, also mit so drei Fragen. Und, mal gucken, was jetzt passiert. Irgendwann werde ich wahrscheinlich dann zurückkommen, Herr Pelzer, was haben Sie da getan? Aber bitte, Sie schicken so das und das und das. Und dann denke ich mir, gut, danke, jetzt kann ich damit arbeiten, jetzt weiß ich, was
ja, passiert. Weil es auch der effizientere Weg ist für dich, ne? Weil es ist ja so wirr von der Grundaufmachung her, dass du schneller zum Ergebnis kommst, wenn du einfach irgendwas versuchst und das Feedback dann umsetzt, anstatt eben von vornherein dich perfekt das Ganze einzulesen und es dann doch falsch zu machen. Ja, kann ich nachvollziehen, hätte ich genauso gemacht.
Ja, absolut. Und ich, wie gesagt, weil ich auch das System so super scheiße finde, ich habe dir ja schon erzählt, genau diese gleichen Unterlagen musste ich ja fürs Referendariat ausfüllen. Und ich bin bei genau dem gleichen fucking Landesamt angestellt. Ich bin beim gleichen LBV, ich krieg das gleiche Geld, also ich krieg das Geld von den gleichen Leuten. Die haben da von mir eine Akte, sonst hätten sie mir das Ganze nicht zuschicken können. Max Pelzer mit Bild, mit Personalnummer, mit Versicherungsnummer, mit allem. So VL-Leistung, Gesundheitszeugnis nicht, aber erwartetes Führungszeugnis. Weil, warum muss ich das jetzt nochmal einreichen, wenn ich das doch schon eingereicht habe und ich die ganze Zeit als Lehrer arbeite? Wenn ich es jetzt nicht einreichen könnte, hätte ich ein Problem. Dann hätte das ganze Land ein Problem, weil ich die ganze Zeit hätte schon dann als Lehrer gearbeitet ohne dieses Führungszeugnis. Das heißt, die haben das in dieser fucking Akte drin. Aber nein, ich darf jetzt während scheiß Corona nochmal schön, obwohl ist ja vielleicht vorbei, man weiß es nicht, irgendwie erzählen alle gerade, Corona ist vorbei. Können wir, cool. Ja, keine Ahnung.
Nee. Ich bin noch nicht geimpft, das kann doch nicht vorbei sein.
Dann darf ich jetzt schön zur Stadt gehen, da ein Nümmerchen ziehen. Ich möchte gerne da das Erweiterungsführungszeugnis. Das geht nämlich auch nicht per Mail. Es geht theoretisch mit diesem coolen elektronischen Personalausweis. Ja, es ist einfach Behördenkrise, Schmalise, ey. Das nervt mich so sehr. Ich bin schon froh, dass ich nicht nochmal einen Auszug aus dem Geburtsregister brauche, weil dann hätte ich wieder in Münsing anrufen dürfen. Oder so meine Eltern netterweise, glaube ich, damals. Krise. Und dann, ich musste in jeden fucking Arbeitsvertrag, den ich jetzt hatte, da einreichen. Und ich habe das ja jetzt schon mal erzählt, ich habe ja immer so 3-Monats-Verträge, so je nachdem, wer schwanger ist, wer kommt wieder und keine Ahnung was. Das heißt, ich habe hier 10 Verträge rumliegen, die sind irgendwie so dick, und ich muss die jetzt alle einscannen, musste in diese ganzen Verträge schicken. Und die wissen das doch. Ich habe bei denen gearbeitet. Die wissen das doch. Warum können die das nicht einfach sehen? Und das ist ja normal im Lehramtsberuf. Die meisten machen Referendariat. Danach machen sie meistens nicht Schweißer-Ingenieur, sondern machen meistens Vertretungsunterricht irgendwo in der Schule oder werden direkt verbeamtet und gehen in diese fucking feste Stelle. Das heißt, eigentlich ist es Copy-Paste. Oder halt, ich gehe mal in die Akte von vor einem Jahr, Copy-Paste. Warum machen die es nicht? Es macht mich wahnsinnig.
Klingt für mich so nach, okay, wir haben interne Prozesse. Es wäre für uns viel leichter, wenn der Bewerber alles nochmal neu schickt. Wäre es für den Bewerber besser, wenn wir einfach hinter uns in den Aktenschrank greifen und diese Akte rausnehmen und dann draufschreiben, Update vom, weiterhin alles identisch, Stempel drauf, fertig. Ja, nee, aber müssten wir unsere internen Prozesse anpassen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir.
Aber ganz ehrlich, und deswegen kacke ich den nämlich auf den Tisch, indem ich dem einfach was abgebe, wo bestimmt die Hälfte falsch ist und die wieder nochmal sich damit beschäftigen müssen und mir irgendwie was zurückschicken müssen. Weil ich werde deswegen sicher nicht die Stelle nicht bekommen, sondern da werden die nochmal, hast du den Pelzer nochmal antworten, hat eine Mail geschrieben, jetzt hat er das auch falsch ausgefüllt, warum hat er das Kästchen nicht angekreuzt, scheiße, ist doch völlig klar, dass du bei, keine Ahnung, Beschäftigung im Niedriglohn von 2002, was ich da für Angaben machen musste. Dann steht da so, fügen Sie die Versicherungsbescheinigung bei. Welche? Die von jetzt? Die von der, wo ich hin möchte? Schreibt es mir doch. Ich weiß es nicht. Fuck mich nicht ab. So, naja.
Ja, und ich gehe davon aus, von der, wo ich hin will. Wette mit dir, die Personen, die das dann bearbeiten, denken sich so, was ein Trottel. Der hat das ja nicht verstanden. Denkst dir so, wenn du dir als nicht, weiß ich, Sachbearbeiterinnen in diesem Job die Sachen durchliest, dann checkst du halt auch von vorn hin gar nichts. Nur weil du es in- und auswendig kennst, weil du seit 30 Jahren diesen Job machst. Schön und gut, Karen. Aber wer soll als normal denkender Mensch diese 5 Unterlagen, diesen 5-seitigen Brief denn auch deuten können? Da kannst du eher Hieroglyphen entziffern in der Pyramide, statt das Ding zu verstehen. Aber dieses Mindset haben die nicht, dass sie mal reflektieren, ob das, was sie da rausgeben, ob sinnvoll ist und verständlich ist. Alter, was ist da los? Und
witzigerweise, alle, wo ich dann so gefragt habe, so noch jüngere Lehrerinnen und Lehrer, so, wie habt ihr es denn damals so gemacht? Weil so manche Fragen, wie gesagt, hier so wie so Rentenversicherung, ne? Das ist total kompliziert. Also wahrscheinlich denken die meisten jetzt so, voll einfach, ich bin voll gebildet. Nein, also vielleicht. Aber es ist so, dass du im Referendariat bist du ja irgendwie privat versichert, dann bist du ja verbeamtet quasi so, ne, also auf Widerruf. Dann nach dem Referendariat, wenn du dann angestellt wirst, musst du in die gesetzliche Krankenkasse und ich weiß gar nicht, ob das was zusammen zu tun hat, aber.
Aber auch die gesetzliche Rentenversicherung zahlen.
Genau, und die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Und wenn du da 2 Jahre drin bist, dann. Also genau, die melden dich aber nicht, du zahlst nicht in die gesetzliche Rentenversicherung, weil die davon ausgehen, deswegen musst du dich immer zurückmelden und immer sagen, ich versuche gerade noch eine Beamtenstelle zu bekommen, liebe Leute. Und so, und über diese 2 Jahre bin ich jetzt aber hinaus gewesen. Das heißt, ich habe vor 5 Wochen oder so den Brief bekommen mit, lieber Herr Pelzer, wir werden Sie jetzt zwangsversichern. Wo ich da kurz angerufen habe, ist das ein Problem? Nein, Herr Pelzer, ist scheißegal, Sie zahlen da nichts, ist alles völlig wurscht. So, ist nur Orga. Und dann dachte ich mir, okay, kein Problem. Aber jetzt bin ich quasi genau an diesem Zwischenschritt, ich habe noch von denen keine Versicherungsnummer, gar nichts für diese Anmeldung, muss jetzt in diesem Dokument angeben, was meine Versicherungsnummer ist. Jetzt habe ich irgendwie in meinen Unterlagen was gefunden von der deutschen Rentenversicherung von 2018, wahrscheinlich von meinem Beruf bei der Uni damals. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe denen einfach irgendwelche Nummern und irgendwo werden die meinen Namen finden. Und da ich immer schön Aktenzeichen und keine Ahnung was angebe, haben die irgendwann so wie so bei so Serienmördern. So, ah, okay, da hinten, das ist diese Stelle von 2016 an der Uni. Ah, und hier, ah, das ist eine Person. Okay, gut. Hauptsache, die haben ein bisschen Arbeit mit mir.
Ah. Ja, was will man dazu sagen?
Ach, genau. Und was ich sagen wollte, alle, die ich gefragt habe von jüngeren Kolleginnen und Kollegen, waren so, ja, das hat damals der Vater meiner Freundin gemacht. Der ist irgendwie Steuerberater, Versicherungsmakler, keine Ahnung was. Wo ich so dachte, cool. Leute, ihr seid alle 35. Könnt ihr das mal selber machen, bitte, und mir erklären, wie? Naja, aber ich glaube, also so viele Fragen gibt es da eigentlich gar nicht. Es sind halt nur so viele Sachen. Dann ist die Frage, schreibe ich jetzt 3 Mails oder nehme ich einfach all dieser Zahlen, die hier stehen und spare mir die 3 Mails und guck, was passiert? Und ich habe mich für Weg 1 entschieden, 2 entschieden.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Hätte ich auch so gemacht. Ja. Oh Mann, wie lange zieht sich jetzt der Prozess? Vermutlich, wahrscheinlich,
bis ja, dann das Ding durch sein. Also, ich musste jetzt bis zum 27. diese Annahme erstmal hinschicken, nach dem Motto, ja, ich trete an. Ja. Und jetzt habe ich quasi diesen ganzen Packen an Papier, was jetzt halt nervig ist. Also, ich werde das jetzt erstmal hinschicken. Alles ausgefüllt quasi. Was jetzt halt noch 3 Mails muss ich schreiben, was jetzt quasi fehlt, ist einmal VL-Leistung. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie das dann, muss ich die umziehen? Also die wollen irgendwie eine Unterlage, also die wollen irgendwas, einen Anhang haben.
Du kannst eigentlich einfach nur deinen normalen Vertrag nehmen und sagen, hier bitte auf dieses Konto weiter einzahlen, danke.
Aber habe ich einen VL-Vertrag? Habe ich da was bekommen? Oder ist das in meinem Online-Postfach der Spack? Ja, ich habe, genau, das läuft ja die ganze Zeit, aber es läuft schon seitdem ich,
keine Ahnung, am Anfang, als du Jahren geöffnet hast, hast du so einen Zettel bekommen. Für den Arbeitgeber und für dich selber. Und sagt der Spaßgast, die soll dir einfach nochmal so eine Arbeitgeberbescheinigung
dazu schicken. Genau das habe ich jetzt schon geschrieben. Also genau die Mail habe ich geschrieben, weil ich dachte, bevor ich jetzt gucke. Weil, nein, aber.
Bevor ich in meinem eigenen Ordner gucke,
könnt ihr das nochmal machen. Guckst du in meinem Ordner.
Ja, aber dafür
habt ihr Geld bekommen irgendwann mal. Genau. So. Ja. Nee, aber das habe ich, glaube ich, irgendwo so. Wo ich mir aber auch mir gefragt habe, läuft das einfach weiter? Ist das jetzt der perfekte Moment, wo man einfach sagen kann, bitte auflösen und mal nicht mal Deka-Fonds oder irgendwas Cooleres oder wie auch immer.
Ja, kannst du jederzeit machen, ne?
Also. Ja, okay. Ja, ist auch eigentlich egal. Und, genau. Ja,
das, frag das, mal, ob man Krypto machen kann, ob du VL Dogecoins machen kannst. Ich Alter, glaube, das würde ich sofort machen. Also kein Investment
Advice. Ist ja nicht dein Geld quasi, aber ist ja eh nicht unser Geld dann quasi.
Ja, ist ja eh
so quasi. So, die Mail muss ich jetzt abwarten. Versicherung, ich habe ja hier mal das mit Clark mal ausprobiert, ne, wo ich schon ewig meine Versicherung eingetragen habe und so und mal gedacht, jetzt nutzt du das mal. Hab der lieben Alvina geschrieben, hey, wie ist das mit Versicherung jetzt für im Sommer? Kann ich da jetzt irgendwie schon einen Nachweis kriegen? Müssen wir mich da jetzt schon anmelden? Wie sieht's aus? Keine Ahnung. Fragen. Das heißt, ich vermute, das muss ich nachreichen, so ein Versicherungsbescheid für dann die neue Versicherung, weil ciao, DBK, lieber Herr Berater, ich werde nie wieder mit dir reden.
Ja, selber schuld. Wärst du nicht so ein Arsch gewesen damals, dann wäre Max immer noch
dann wär's nicht mir mehr egal. Bei dir. Exakt. Ja, so, genau, und was ist eins, Führungszeugen, das wird ja eh nicht mitgeschickt, das schickt ja eh dann direkt das Amt dahin. Aber was halt noch ansteht, was halt nervig ist, worauf ich warten muss, aber was ich dann auch nachreichen muss, ist diese Amtsarztuntersuchung. Weil ich habe da angerufen, auch hier, jedem ist klar, dass Lehrerinnen und Lehrer zu diesem Zeitpunkt quasi eingestellt werden. Das heißt, es kommt dieser Brief mit der Ultra-Panikmache, so schnell es geht, machen Sie jetzt. Ich rufe da an. Allein, dass ich da schon anrufe, wir haben darüber geredet, wie cool telefonieren ist.
Ja, voll.
Aber eine E-Mail-Adresse gibt's halt nicht. So. Also nicht auf der Website, danach hat sie mir eine genannt. Ja, Herr Pelzer, Sie sind der 100. der hier anruft. Termine vergeben wir erst Mitte Juni. Ja, kann ich denn nicht jetzt schon. Also, nee, Mitte Juni kriegen wir erst die Termine rein, dann können wir die erst vergeben. Rufen Sie da doch mal bitte an. Okay, tschüss. Okay, das heißt, ich muss jetzt Mitte Juni. Niemand weiß auch, was Mitte Juni für ein Datum ist.
Sie hat gesagt, 15.
Ja, ich habe auch gefragt, welches Datum denn so. Ja, kann ich Ihnen nicht sagen, Mitte. Ja, cool, okay. Und dann meinte sie, ja, und dann können Sie damit rechnen, dass Sie den Amtsarzttermin Mitte Juli haben. Ich dachte, ja, das ist das Gegenteil von machen Sie schnell, bitte beeilen Sie sich und geben Sie uns alle Unterlagen. Deswegen habe ich dann auch der lieben Frau Matschutschuk, also der Frau, die da meine Bearbeitung macht, in dieser Mail auch geschrieben, sorry, der Amtsarzt, Mitte Juli wird der Termin erst sein, kann ich leider nichts für. So, ist halt so, ne? Also, ja, aber das sind so Sachen, wo du dann immer so da rückversichern, da schon mal ankündigen, das später und so. Und das ist ja ein System, das existiert seit Millionen von Jahren. Schon die Steinzeitmenschen haben bestimmt Lehrer gehabt. So, wieso sind wir immer noch auf dem Niveau von der Brachiosaurus unterrichtet den Triceratops? Ich weiß es nicht.
Das Ding ist, glaube ich, jeder, der das dann mal durchlebt, also aus der Perspektive des angehenden Lehrers, der findet das dann scheiße und vergisst es danach aber.
Wahrscheinlich.
Also der Schmerz ist halt nur einmal da und denkst so, boah, ist das jetzt ätzend? Dann ist so, aber wenn wir jetzt Ende Juli dann reden und alles erledigt ist, dann wirst du nie wieder ein Wort darüber verlieren, weil das dann plötzlich
richtig.
Und deswegen wer hat da Bock drauf, sich da Mühe zu geben, das irgendwie besser hinzukriegen? Eigentlich gibt's niemanden, der dazu ein Incentive hat, so.
Ja, that's aber why. Jetzt wieder die These, um den Rahmen zur Mitte zu schließen, liegt das vielleicht auch daran, weil das wieder dann so das dann jetzt nicht, sage ich mal, gut bezahlte Innovationsmanager oder wie man sie nennen möchte, Prozessoptimierungsmanager in diesen Behörden wahrscheinlich sitzen, sondern wahrscheinlich da die Leute sitzen so nach dem Motto, wir haben hier genug zu tun. Das machen wir gerade noch so nebenbei und das läuft halt irgendwie so und sobald wir ein Zahnrad verändern, bricht unsere ganze Maschinerie zusammen, deswegen fassen wir sie einfach nicht an und hoffen, dass es so lange gut geht, wie es eben funktioniert, bis das nächste Windows-Update kommt.
Ja, wahrscheinlich ich weiß gar nicht, hat man bei so Behörden überhaupt Ziele?
Ja, das frage ich mich halt auch, weil was haben die davon, wenn ich einen angenehmeren Prozess habe? Weil ich brauche ja zu 100% bin ich auf die angewiesen. Die können mit mir machen, was sie wollen. Ich bin komplett deren Spielball. Und ob ich jetzt denen eine 0 von 10 am Ende gebe oder eine 10 von 10, ist für die ja scheißegal. Tatsächlich.
Ja, eben. Also, deswegen, also, ich weiß auch nicht, ob die so zum Ziel haben, ja, wir müssen irgendwie statt in 3 Wochen die 150 neuen Lehrer müssen wir das Ganze 2 Wochen schaffen in diesem Jahr. Das ist unser Jahresziel. Und wenn wir es nicht schaffen, dann gibt es keine Konsequenz. Also ich glaube, es gibt ja keine Steuerungsmechanismen so von wegen, oh, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann heißt das Folgendes für uns alle. Sondern es ist einfach, ja, macht halt euren Job, verkackt es bitte nicht. Und
Plus es sind halt irgendwie 3 verschiedene Behörden. Dann ist immer so Schulamt, Dienststelle, das Lehrereinstellungsbüro, das LBV, das Landesamt für Besoldung und so. Und das sind halt alles so verschiedene Institutionen, die miteinander kommunizieren müssen und wahrscheinlich wissen, die einen wissen so, ach, die brauchen eh immer einen Monat, bis sie antworten, so ungefähr, deswegen, da können wir uns auch Zeit lassen und dann ist man die Frage, wie kommuniziert man, dann können die das nicht durchstellen, bla 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 bla.
Ich meine, das Schöne und Wunderbare an der ganzen Storyline ist, wir haben nicht das Problem, dass irgendeine Datenbank, eine staatliche Datenbank gehackt wird und alle Daten öffentlich irgendwie sind. Weil es gibt so viele Aktenordner, kannst du gar nicht zusammen mit einem LKW und dann digitalisieren.
Darf ich nicht anfangen zu brennen.
Ja, aber das ist, ich glaube, deine Akte hat so irgendwie so 300 Standorte, so, das ist so dezentral.
Ja, das meinst du, ja.
Die einen haben die Info über dich, die anderen die Info über dich und keiner hat einen Plan. Am Ende gibt es irgendwo vielleicht mal so eine physische Akte mit so 1000 Zetteln. Aber die kann ja nicht gehackt werden, in dem Sinne. Ne? Also von daher, der Vorteil ist, in der Steinzeit, es gibt nicht wie in Indien auf einmal so eine Menschendatenbank von allen Bewohnern, wo jeder plötzlich alles über jeden weiß, sondern es ist einfach secure.
By Design. Ein
schönes Beispiel.
Ein sehr, sehr schönes Beispiel.
Also, man darf nicht immer nur das Negative in solchen Sachen sehen.
Ja. Lehrereinstellungsbüro ist quasi das Äquivalent des Bitcoin der Neuzeit, quasi, könnte man sagen.
Ja, das analoge Bitcoin.
Ja.
Das ist Deutschland Innovationstreiber, ja. Man hat damals schon erkannt, dass es voll smart so Daten so zu verteilen.
Es war sehr langsam, sehr energieaufwendig, aber es ist egal.
Aber secure.
Es ist dezentral, ja.
Ja, weil Ja, fuck my life.
Finde ich ganz schön. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt der Prozess. Genau. Also dann auch so, ne, diese ganzen Fragen bei Versicherungen, wo man sich immer denkt, hey, kein Bock. Also dann so Anwartschaften, umziehen, I don't know, neue Versicherung, wieder neue Gesundheitsprüfung. Wenn ich mich erinnere, wie meine letzte Gesundheitsprüfung war, hatten sie irgendwas? Nein. Okay, dann kreuzt du überall Nein an. Aber wenn du mit Leuten darüber redest, über Versicherungen, sind die immer so, okay, aber kannst du noch wechseln? Ist doch voll teuer jetzt und du bist doch schon voll alt. Und man denkt so, also naja, meine letzte Prüfung war halt eine 30 Sekunden Ende, weil ich dachte auch immer, so Gesundheitsprüfung heißt, dass du halt dann wirklich, und jetzt auch diese Amtsarztuntersuchung, dachte ich, dass sie dir quasi alles durchleuchten. Großes Blutbild, Spermiogramm, weiß ich nicht. Alles Mögliche, was die haben wollten. Nee, und da meinten die ja dann auch, naja, guck einmal, dass du deine Zehen berühren kannst und dann war's das, dann gehst du wieder so ungefähr.
Alter, ich war so durchgefallen.
Ja, ich auch. Das meinte die Uli Mess. Das fand ich ganz witzig.
Ich glaube tatsächlich, bei diesen Gesundheitsprüfungen ist es eher, okay, wir dokumentieren Dinge und wenn eben dann im Nachhinein rauskommt, du hast Scheiße gelabert, weil du offensichtlich Scheiße gelabert hast, wie beispielsweise, haben sie eine chronische Krankheit und du hast vielleicht eine Autoimmunerkrankung und brauchst halt irgendwelche krassen Tabletten, sagst, nee, hab ich nicht. Und dann erste Rechnung, die du einreichst bei der Versicherung, Autoimmuntabletten, da denke ich so, Bro, auf zu lügen. Ja, ich glaube, darum geht's halt, dass du im Nachhinein sagen kannst, ja, guck mal, bei der Annahme hast du das behauptet und jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, so.
Ja.
Das heißt, es ist eigentlich reine Abfragegeschichte, gell, so. Hast du dies, absolut. Hast du das, hast du jedes, sagst du mal, ja, habe ich, ist halt scheiße, sag, ja, okay, 20 Euro mehr im Monat, sagst du, ja, okay, ist halt doof, ja, okay.
Ja, ich habe halt so darüber nachgedacht, ob ich irgendwas habe, aber ich glaube, ich habe einfach wirklich gar nichts. So, also gar nichts. Ich habe jetzt so überlegt. Erst dachte ich, das klang alles so ernst nach dem Motto, als müsste ich jetzt jeden Arzt, den ich jemals in meinem Leben hatte, abtelefonieren, so nach dem Motto, Entschuldigung, können Sie mir das Röntgenbild von meinem dritten Oberschenkelknochen damals in der zweiten Klasse bitte einreichen? Was aber, glaube ich, nicht so ist. Also, was auf gar keinen Fall so ist. Und dann dachte ich so, ja, okay, was ist denn da irgendwie einreichungswert? Exakt nichts. Also, wo ich dann so dachte, ja gut, dann ja, gehe ich da
eben auch, hin. Ich habe auch bei dieser Prüfung gesagt, so, hey, haben die mich auch gefragt, haben sie irgendwas gehabt? Und da ich so, ja, ich wurde als Kind mal operiert. Da meinen die so, ja, es ist, also haben sie davor noch irgendwas? Ich so, nee. Die so, ja, okay, juckt uns halt gar nicht. Ne? Also, ja, was vergangen ist, ist vergangen. Und davon irgendwie keine bleibenden Schäden irgendwie hast, dann ist halt auch okay. So.
Ja, eben. Daher. Genau. Oder wenn die halt, ne, wenn die jetzt fragen, sind sie Raucher? Und dann in 10 Jahren hast du irgendwie Raucherlungenkrebs oder so, dann sagen die, haben sie sehr viel geraucht in den letzten 10 Jahren oder was davor vielleicht
sagen, schon? Ja, so? Sorry, wir hatten das Gespräch dann. 5 Jahre später hatte ich Depression, habe angefangen zu rauchen, lass mich in Ruhe. Also,
ich habe als Stahlarbeiter im Rußkraftwerk gearbeitet.
Ja. You never know what's happening.
Ja. Ja, auf jeden Fall merke ich, da ist immer von außen so ganz viel Stressfaktoren, so ganz viel, oh Gott, Amtsarzt, da hatte ich damals voll Probleme, oh, da war das und oh Gott und keine Ahnung und so. Und ich denke mir so, ach ja, ich glaube, das wird schon irgendwann, also irgendwie denke ich da wirklich eher so, was soll denn passieren? Also dann sagt er halt, ja, sie hatten doch mal, sie haben doch einen prosthetischen Arm, der Arm ist doch gar nicht echt. Dann sage ich, oh, sie haben mich erwischt, ja gut, da zahle ich halt mehr. Aber es ist halt so, also ich ist ja nicht so, dass ich dann sage, oh nein, jetzt kann ich aber nicht, also jetzt mache ich das oder System
machst,
hier nicht mehr.
Oder du machst Bucky-Style, machst einfach, drehst an den Arm und taust die Beine rein.
Ja, genau.
Oder so. Ja, eben, also was dann passiert, ne? Ja, okay, ja.
Klar, ja, ist das scheiße, wenn die dann sagen, du zahlst 20 Euro mehr, aber was ist denn die Konsequenz? Die Konsequenz ist, wenn ich jetzt sage, ja, dann werde ich nicht Lehrer jetzt. Also
das ist ja, halt vor allem, irgendwie. Du wirst ja auch nicht sagen, ja, ich lüge jetzt und versuche dann alles zu vertuschen, weil ich eben nicht 20 Euro mehr im Monat zahlen will. Und bin die ganze Zeit diese Situation, dass ich sagen muss, fuck, Mann, wie komme ich dann an meine
Medikamente? Das kann ich nicht einreichen. Und,
ja, genau.
What? Ja, so, deswegen, was soll passieren? Es ist einfach nur nervig, die ganze Orga, den ganzen Mails, Telefonate, merkt man, To-Do-Liste ist gerade mega lang, aber nur mit so Sachen so, in einem Monat das, in 3 Wochen das und nicht so Sachen wie check, 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 abhaken. Aber,
ja.
Andere wiederum würden jetzt sagen, Bruder, sei mal froh, dass du jetzt eine feste Stelle hast, halt die Fresse so rumzujammern, mach halt jetzt. Ich denke mir, Nee. Ich hab auch schön auf diesem Annahmeschreiben, so, musste man ja auch sagen, wie viele Stunden man anfangen möchte zu arbeiten. Habe ich die, glaube ich, weitergeleitet, ne?
Ja.
Habe ich 20 Stunden eingetragen, ne, wie ich das mir immer so vorgenommen habe. Da war ich noch mal so kurz überlegen, 21 oder 20, weil irgendwie
die eine Stunde
so,
macht's auch.
Ja, ich dachte irgendwie so, weiß ich nicht, was ist da irgendein Unterschied? Und dann dachte ich, 20 klingt schön. Und dann habe ich einfach 20 genommen. Und dann musste man darunter eine Begründung schreiben. Und dann war ich so, okay, es gibt jetzt, weil das wirkte so, als müsste man das begründen. Und dann dachte ich so, okay, erfindest du jetzt irgendwie Kinderwunsch? Was? Was? Ja, genau. YOLO wäre auch eine schöne Begründung. So, muss ich mir jetzt irgendwas ausdenken? Und dann habe ich aber einfach mal so hingeschrieben, ja, ich glaube, das wird eine große Herausforderung. Und ich will das, was ich mache, gut machen. Ich also dachte, ja, andere schreiben dahin, ich muss meine Tante, meine tote Oma pflegen oder keine Ahnung was, meine kranke Tante. Und ich schreibe so, ich möchte gerne das so und so. Dann habe ich aber den Lehrerrat gefragt und dann meinten die, man müsste sogar eigentlich gar nichts angeben, also gar keine Begründung. Ja, deswegen habe ich es einfach mal so losgeschickt. Mal gucken, wie das jetzt wird. Das war auf jeden Fall witzig, weil dann auch die Leute, also die Leute sind gerade immer viel präsent, aber es sind dann die, mit denen ich darüber geredet habe, immer so, hast du das denn auch schon im Schulleiter gesagt? Und der gesagt, also, finde ich ganz schön mutig. Und ich denke, ja, warum
ist das? Mut also braucht ja immer ein Gegenstück, ne? Also, ja. Was ist denn das Risiko? Oder was ist denn so?
Ja. Ja. Ist es feige, dann voll anzufangen? Nein, also ich weiß auch nicht, es macht irgendwie gar keinen Sinn. Es ist einfach, habe ich ja, seitdem wir den Podcast machen, glaube ich, von Anfang an immer schon mantraartig für mich so gesagt, ey, ich merke das, dass im Lehrerberuf ich besser funktioniere, wenn ich quasi nicht von Stunde zu Stunde hetze. Mhm. Und das wird sich auch weiter so zeigen. Und ich kann ja immer noch immer variieren. Ich könnte sagen, auch im nächsten Jahr mache ich lieber dann mal 23 oder ich gehe auf 18 runter oder keine Ahnung, mach mal ein Jahr Teilzeit, also halbe Stelle, wenn ich Bock habe mit dir, weiß ich nicht, irgendwas zu bauen oder so. Das ist halt das Coole. Ist irgendwie ein Luxus, den es vielleicht nicht in jedem Beruf so einfach gibt, glaube ich. Weiß ich aber nicht, vielleicht, ob das überall geht. Aber ja, finde ich, fühlt sich für mich richtig an.
Ich
weiß
nicht, wie das ist, aber ich glaube, du hast sogar, boah, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, du hast sogar fast überall sogar ein Recht auf Teilzeit.
Ja, ne?
Ich meine aber auch. Aber solange du, glaube ich, nur so einen unbefristeten Vertrag oder irgendwie sowas hast, ich glaube, du kannst immer sagen, ich will runter. Ich glaube, es gibt bestimmt Ausnahmeregeln, wo es nicht geht, aber ich glaube, so vom Grundsatz her ist es, glaube ich, weit verbreitet oder nahezu überall möglich. Man muss halt dann, ich glaube, das Schwierigere ist fast, seinen eigenen Lifestyle auf sein neues Gehalt dann irgendwie anzupassen.
Ja,
ich glaube, das ist immer der Treiber, warum viele Menschen das als Unmöglichkeit sehen. So wegen, wie soll das denn funktionieren?
Deswegen direkt geringer anfangen. Das ist der Trick, Leute.
Genau.
Niemals. Gar nicht erst ans hohe Gewöhnen, direkt quasi. Weil für mich sind jetzt auch 20 Stunden, sind ja für mich eine Gehaltserhöhung zu dem, was ich jetzt arbeite. Obwohl ich 25 Stunden arbeite, werde ich damit 20 Stunden mehr verdienen als jetzt. Das heißt, für mich ist es quasi eine Gehaltserhöhung und ich arbeite weniger. Voll cool.
Traums. So muss es immer sein. Ja. Aber dieses Mut-Thema, das hatte ich letztens auch. Ich weiß gar nicht. Irgendwie habe ich erzählt, so, ja, ich überlege halt
Selbstständigkeit.
Und dann war es so, ja, voll mutig. Und ich dachte mir so, hä? Was? Warum?
Ja. Obwohl ich das noch eher verstehen
kann. Ja, schon. Aber das ist so, also da frage ich mich, was ist die Sorge, die du in mir siehst? Also welche Sorge siehst du da, warum das so mutig sein soll? Also manchmal denke ich mir, entweder bin ich hardcore-naiv.
Auch, ja.
Auch.
Und was
auch,
noch?
Auch. Ja, oder eigentlich ist es nur das. Also oder die anderen sehen halt Gespenster, so eins von beiden. Aber ich
glaube,
liegt die Wahrheit so in der Mitte von beidem. Ne, so.
Ja, und vor allem sehen sie, glaube ich, ihre eigenen Gespenster. Ich glaube, die sehen dann nicht deine Gespenster, die dann vielleicht nicht vorhanden sind, weil was hast du zu verlieren? Nix gerade. Weißt du, die sehen nicht, du hast voll brav beiseite gelegt, du hast dir gutes Konzept gemacht. Irgendwann und so.
Stabiles Bitcoin-Portfolio.
Genau, stabiles Bitcoin-Low-Risk, High-Reward-Portfolio.
Alter, das hält immer weiter.
Ja.
Es ist Alter, ein bisschen, es tut so weh, ich bin broke.
Ja. Ja. Deswegen, man darf sich einfach nicht angucken. Dann existiert es auch nicht. So funktioniert meine Welt. So, zieh den Vorhang zu und die Welt existiert nicht mehr. Nee, aber worauf wollte ich hinaus? Genau. Und dass die Leute, glaube ich, ihre eigenen, wie du eben schön gesagt hast, ihre eigenen Verpflichtungen, ihre eigenen Abhängigkeiten schon aufgebaut haben und aus der Perspektive dieser Abhängigkeiten heraus dann über dich urteilen, gar nicht negativ gemeint, sondern dann dir quasi sagen, ey, voll mutig, weil, naja, ich muss meine Hypothek vom Haus abzahlen. Oh, ich habe mir gerade erst einen Pool in den Garten gebaut. Ich habe schon den Urlaub auf Bali gebucht. Keine Ahnung, was die Leute dann vielleicht im Kopf haben und sich denken, das könnte ich ja nicht mehr machen. Den Fonds für meine Kinder, wo ich einzahle, whatever. Und bei dir ist so, ja, was soll passieren? Ja, nix. Also das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass da die Fallhöhe einfach auch sehr gering ist. Und bei denen ist wahrscheinlich die Fallhöhe einfach höher, vielleicht. Aus eigener Perspektive.
Ja, das ist das, was ich glaube, das haben wir schon 2 Millionen Mal irgendwie gesagt, aber wie du es vorhin auch nochmal gesagt hast, ne, gar nicht erst damit anfangen, gar nicht erst eine Fallhöhe schaffen, so.
Hm.
Außer man hat irgendwie Bock auf Nervenkitzel, so, aber dann spring halt vom zum Flugzeug mit dem Fallschirm, so, dann hast du auch genug Fallhöhe und dann ist es ein One-Time-Ding, so, aber so sein Leben auf sehr auf Kante finanziell zu designen, dass man wirklich so jeden Cent irgendwie ausgibt und gar nicht sparen kann und so.
Super stressig, glaube ich.
Ja, dann heul halt nicht rum, wenn du nicht Teilzeit machen kannst, weil eben die Leasingrate noch gezahlt werden muss für die neue G-Klasse AMG, matt, schwarz, die du unbedingt brauchst, damit deine Nachbarn sagen, tschüss, tschüss.
Oh Mann, ey. Ja, genau, deswegen ist ja jetzt auch der, also deswegen haben wir ja auch viel darüber gesprochen, ist ja jetzt auch so von außen betrachtet, na, natürlich kann es sich nicht anders anfühlen, aber so für mich würde ich jetzt, ich glaube, das ist jetzt der perfekte Moment, um diesen Schritt für dich eben zu machen und auszuprobieren, weil jetzt nochmal 5 Jahre irgendwie weiter, dann sind wir 35 irgendwie und so, ob man dann noch sagt, wenn man dann schon irgendwie einen Beruf gefunden hat, der einem auch vielleicht Spaß macht und so, ob man dann nochmal sagt, jetzt gehe ich hier aus diesem ganzen Schönen, was ich mir aufgebaut habe, eben raus, ist was anderes als, naja, im Prinzip bin ich gerade eh noch, also die letzten Jahre waren für mich vielleicht ein bisschen wie so das Referendariat so, man hat viel gelernt und man war eher so im Ausprobieren und so, keine Ahnung was. Und jetzt ist nochmal die Zeit, das zu machen und danach kann man immer noch sagen, mir ist das zu stressig gewesen, die Selbstständigkeit nach 3, 4 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren und dann kann man ja immer noch setteln und sagen, jetzt mache ich das, was die anderen für nicht mehr mutig halten und sage, ich gehe jetzt hier zu irgendeiner Firma, mache meinen Stunden, reduziere meine Stunden auf halbe Stelle und chill meine Base bis zum Lebensende. Keine Ahnung, es ist ja alles möglich dann.
Ich glaube, was das Bild der Selbstständigkeit ist auch sehr, sehr eindimensional in den Köpfen. Egal, also
99, ich rede bei Hülle der Löwen.
99,999% der Menschen denken bei Selbstständigen an so typische, wie soll ich sagen, eher im handwerklichen Bereich tätigen Selbstständigen. Der Selbstständige, weiß nicht, Malermeister, der Selbstständige, Fliesennähe, klar, was weiß ich denn.
Und haben halt. Die Pleite sind, wenn denen eine Rechnung mal nicht bezahlt wird, so ungefähr wahrscheinlich, ne?
Genau, so plus die haben dann so Situationen, so Szenarien im Kopf wie, naja, man sagt ja nicht umsonst selbst und ständig, ne? Oder man sagt ja nicht, ne? Oder, ach ja, das ist ja dann auch, ne? Also, ich habe letztens auf der Arbeit, ich fange halt gerade auf der Arbeit an, so den ganzen Leuten, so auch in zweiter, dritter Reihe, mit denen ich halt ab und zu mal was zu tun habe, nicht täglich, auch mal zu sagen, dass ich dann bald nicht mehr da bin und so weiter. Dann kommt immer so, ja, Herr Wiedergold, also, das ist ja schön gut, dass Sie jetzt ein paar Monate da chillen wollen, ne? Aber danach die Selbstständigkeit ist ja auch nicht ohne, ne? Da ist sie auch wieder gut gefordert. Ich denke mir so, du hast keine Ahnung, du hast gar keinen Plan. Also selbstständig heißt ja eben selber entscheiden, wie viel und warum und weshalb. Ne? Und da ist halt immer die Annahme mit drin, naja, der will ja auch einen fancy Lifestyle haben und deswegen wird er sich dann auch abrackern, damit er seinen fancy Lifestyle finanzieren kann. Ich denke mir so, hä? Der Vorteil ist doch, ich kann halt 20 Stunden die Woche arbeiten, wenn mir das reicht und den Rest chill ich. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ihr unter Selbstständigkeit gerade alle euch vorstellt. Und es ist immer nur ballern, ballern, ballern und nicht, oh, du bist ja flexibel, kannst selber steuern, sondern es ist so, ja, du bist halt dann gezwungen zu ackern wie so ein Bekloppter. Und das ist das Bild, was mir immer so, also was in den Köpfen entsteht, wenn ich dann sage, ja, ich überlege mich selbstständig zu machen. Das ist immer so lustig, weil ich mir denke, das stimmt so gar nicht mit meiner Vorstellung überein. Das sind so 2 verschiedene Szenarien und das eine ist,
ja. Ja, und vor allem kennen die dich ja eigentlich auch im Arbeitskontext und wissen, dass du eh ständig arbeitest. Also ist ja nicht so, also ich sag mal so, viel mehr könntest du auch nicht arbeiten, so. Und das heißt, das ist ja eigentlich eher, also, die implizieren dann irgendwie so, als würde man in der normalen Arbeit, in der Angestelltenarbeit, wie immer man das nennen möchte, nicht arbeiten oder wenig arbeiten oder quasi dann da rumpimmeln irgendwie. Und das ist, zeigt ja auch irgendwie, was die ein Bild von dem Job irgendwie haben und so. Und die denken in den Extremen, so der feste Angestellte so, naja, die schaukeln jetzt ihre Eier. Sorry. Und die anderen, wenn du selbstständig bist, dann stehst du dauernd unter Strom. Aber es kann ja auch in einer ganz verrückten Bizarro-Welt genau andersrum sein, dass du in dem einen Leben den stressigen Job hast, nervige Kollegen, die ganze Zeit unter Druck, Deadlines, whatever, im Angestelltenberuf und in Selbstständigkeit chillst du deine Base, weil du einfach selber steuern kannst, was du machst. Klar wird es irgendwo dazwischen sein. Es werden nicht eins von beiden Extremen irgendwie sein. Aber das Schöne ist, du kannst ja selber steuern. Wenn du dann nachher merkst, oh, ich habe es jetzt ein Jahr gemacht und auch nach der Anlaufphase merke ich, es belastet mich mehr als das andere, ja, dann machst du halt nicht mehr. So, also die unterstellen halt auch immer so, dass das dann so eine Lebensentscheidung ist und once and for all und dann hängst du da drin. Tust du ja nicht.
Ja, insbesondere kannst du dann halt auch eben viel besser Nein sagen. Also nochmal, um ganz am Anfang des Podcasts zu kommen. Mhm. Heute, wenn dein Chef dir sagt, hey, ich hab eine Idee und die ist voll gut und wir machen das jetzt so, so kannst du zwar sagen, ich halte das nicht für die gute Idee, weil er sagt im Zweifel, ich will das aber trotzdem machen. Dann sagst du, ja, okay, muss halt machen. Und selbstständig kannst du halt sagen, nee, ich finde das Projekt halt irgendwie doof, ich möchte nicht daran teilnehmen. Ciao, Kakao. Und dann suchst du dir halt nächstes Projekt. Natürlich ist, da hängt da so die Prämisse im Raum, man hat halt Auswahl, ne? Aber ja, willkommen
in unserer
aktuellen Arbeitswelt. So, ja, das ist halt einfach so, dass du als junger Mensch, der so ein bisschen Bock hat, was zu machen und ein bisschen Erfahrung schon aufgebaut hat, das ist, glaube ich, die Grundprämisse, wenn du so ein bisschen Erfahrung hast. Das ist halt, das ist das Schwierige, glaube ich, am Anfang Erfahrung zu sammeln, aber wenn du die halt irgendwann hast, dann hast du relativ viel Auswahl. Das ist einfach, aber auf Metaebene, es gibt einfach zu viele Jobs und zu wenig Menschen.
Für und, diese Job, genau, also ja, je nach Branche so ein bisschen wahrscheinlich.
Ja, aber das ist im Handwerk gibt es zu wenig Leute, die nachkommen. In den Pflegeberufen gibt es zu wenig Leute, die nachkommen. Gut, Lehrer gibt es irgendwie viel zu viele, aber das
ist aber nur Gymnasiallehrer, denk dran, nur Gymnasiallehrer.
Genau, aber Grundschullehrer, Förderschullehrer und so weiter gibt es halt auch viel zu wenig. So. Ja. Und genau das Gleiche gilt für die Berufe im IT-Sektor oder im Finanzsektor oder was weiß ich denn. Ne? Es gibt halt überall eigentlich zu wenig Menschen. Das ist, weil wir zu wenig Kinder produzieren. So. Und deswegen hast du halt einfach, glaube ich, per se einfach im Moment eine gute Ausgangslage, weil du dir Sachen halt potenziell aussuchen kannst. Und wenn du dann Nein sagen kannst und dann eben nur die Dinge machst, auf die du wirklich Lust hast, dann ist es auch, glaube ich, das Potenzial, dass du frustriert bist oder dass du irgendwie genervt bist oder dass du irgendwas doof findest, gar nicht so hoch wie in einem Angestelltenverhältnis, wo du dann immer, im Zweifel dann doch das machen musst, was Chefe sagt halt. Ne?
Ja, und man muss dazu sagen, dass dir ja auch so Personalgespräche, ich sag jetzt nicht liegen, aber du hast ja zumindest Erfahrung mit aus beiden Seiten. Also du hast dich schon beworben bei verschiedenen Jobs und du bist das Gegenteil von mir in der Form für mich, weil ich ja noch nie ein Vorstellungsgespräch hatte jetzt. Und du da schon relativ viel Erfahrung mit hast und davor, jetzt so mein Eindruck, nie sonderlich nervös warst, sondern es war eigentlich immer ganz cool und die Erfahrungen waren positiv und wie so mündliche Prüfungen. Wenn man damit immer positive Erfahrungen macht, dann weiß man auch irgendwann, okay, irgendwie scheine ich das ganz gut zu können. So. Und jetzt hast du das auch noch kennengelernt aus der anderen Perspektive, aus der Arbeitgebersicht quasi. Und das heißt, diese Auswahl, die du dann hast, das ist ja für dich dann vielleicht auch eher was wie, was, worauf du dich freust. Andere hätten da Angst davor und denken sich, was ist, wenn ich die falsche Entscheidung treffe und, oh Gott, so viele Möglichkeiten und ich will gar nicht und ich habe Angst davor und keine Ahnung was. Und für dich ist es vielleicht dann eher so ein, hey, ja, cool, ich bin eh gewohnt, diese Gespräche zu führen von beiden Seiten. Mir macht das Spaß und dann wird das cool und dann kann ich Auswahl treffen und fertig, so. Wobei ich dann vielleicht als Gegenpart, nur ganz kurz, ich als Gegenpart vielleicht dann eher so wäre, oh Gott, da muss ich die ganze Zeit irgendwelche Bewerbungen, also quasi wie Bewerbungsgespräche führen. Ja, Stress Romesso, so, ne? Das ist aber ist ja eine Erfahrung.
Und ich glaube, das war jetzt auch wichtig für mich, jetzt die letzten 2,5 Jahre auch nochmal eben mitzunehmen in dem anderen Modus. Weil ich glaube, das war nochmal, wie du sagst, ne, das Ganze aus der anderen Perspektive mal kennenzulernen, selber Leute zu interviewen, die ganzen Erfahrungen zu machen, hat mich quasi auch vom Selbstbewusstsein her auf ein Level katapultiert, wo ich eben solche Bewerbungsgespräche oder so. Ja, es sind ja dann doch Bewerbungsgespräche, selbst wenn man sich als Selbstständiger irgendwie auf ein Projekt bewirbt, dann ist es für mich kein, also ich gehe da nicht rein mit, oh, ich muss dieser Person jetzt beweisen, dass ich toll bin, sondern ich gehe da rein als, hey, ich würde gern erfahren, was ihr vorhabt, möchte ich gern kennenlernen, um dann quasi genauso wie mein Gegenüber zu entscheiden, ob das von beiden Seiten passt. Also es ist ein Ding, wo ich dann versuche, auf Augenhöhe überhaupt erst reinzugehen. Und vorher war es so, oh, ich setz meinen Hut auf, mach mich klein und voller Demut hoffe ich, dass diese Person mir gegenüber eine Chance gibt. Okay, so krass war es jetzt auch nicht, aber das war so die Grundhaltung eher, ne? So ein bisschen, bitte, bitte, bitte nimm mich. Und jetzt ist es eher so, hey, warte mal, überzeug mich davon, so wie ich dich versuche zu überzeugen. Und das ist halt dann auf Gegenseitigkeit so ein Thema. Und da gehst du halt auch ganz anders irgendwie ran. Da bist du nicht nervös, sondern bist neugierig und bist quasi voller Vorfreude und nicht voller Angst und so. Das ist ein ganz anderes Mindset. Deswegen empfinde ich das überhaupt nicht als irgendwas Negatives oder Schlimmes, sondern ich freue mich darauf, weil du lernst was Neues kennen, bekommst die Chancen, Einblick zu erhalten und kannst dann sagen, hey, cool, ich habe voll Bock drauf oder, oh mein Gott, was ein komischer Mensch. Und sagst halt einfach nö und suchst halt das nächste Thema. Und das ist eine coole Form der Freiheit, die ich echt, auf die ich echt Bock habe. Also ich weiß nicht, ob ich im Jahr genauso denke und oder dann sage, boah, Alter, das ist so anstrengend und so ätzend. Aber jetzt im Moment stelle ich mir so was richtig Cooles vor einfach.
Das ist so ich, wie ich über die Feuerschule denke und denke mir, gerade denke ich mir, voll cool, alle Stärken kommen zum Tragen, voll cool. Und dann so in dem Jahr Tape 190, oh Gott, Willi, ich kann nicht mehr. Und du bist auch dann völlig fertig. Du bist gar nicht mehr da. Du bist da gar nicht, dein Bild ist schwarz. Heute wieder ohne Willi, der hat irgendwie irgendwelche Aufträge, ich weiß auch nicht.
Who knows?
Ja, aber das hast du dir halt alles erarbeitet im Sinne von, dass du halt deinen Wert auch weißt. Und das, dadurch weiß man das, ne? Und so sehr wir auch immer darüber reden, so Imposter-Syndrom und ne, hoffentlich fällt keinem auf, dass wir eigentlich nichts können, wissen wir ja auch, in welchen Bereichen wir dann doch irgendwie vielleicht was können. Also wenn ich jetzt auf einmal sagen würde, okay, ich muss ein Erdkundereferat halten, würde ich sagen, okay, Referat kann ich vielleicht ganz gut, aber Erdkunde habe ich keinen Plan vor, wäre ich nervös. Aber wenn ich doch weiß, ich kenne meinen Wert in dieser Branche gerade und dann kann ich mich doch eben auch auf Augenhöhe verkaufen. Und ich habe den Eindruck, dass es in der Regel immer auch ganz gut ankommt, weil es ist nicht arrogant, sondern es ist einfach ein, hey, ich muss dir auch nicht in den Arsch kriechen, ich muss mich nicht kleiner machen, ich kann hier einfach ein normales Gespräch führen. Ich glaube, das nimmt einfach eine ganz andere Dynamik an als viele Gespräche, die sonst so geführt werden, weil dann immer, jeder kennt, glaube ich, so unangenehme Dynamiken in solchen Gesprächen, wenn die, sag ich mal, die Hierarchie hart ausgelebt wird. Die eine Person begibt sich schon in dieses Niederkniende und die andere Person wird dadurch auch gedrängt in dieses von oben herab. Und das ist, glaube ich, will, glaube ich, keiner so gerne. Also wenn die Leute das wollen, dann ist es halt auch nicht der Job für mich dann im Zweifel.
Ja, und ich glaube, das ist halt gerade, wenn jetzt doch jemand vielleicht zuhört, der ja gerade irgendwie im Abi fertig ist oder gerade im Studium fertig ist oder wie auch immer in so einer Konstellation ist, wo man sich denkt, ja toll, du erzählst da schön von wegen auf Augenhöhe, aber das ist nicht die Realität. Ja, das stimmt. Ne? Also wenn ich jetzt zurückblicke, so an die Anfangsphase, wie ich mich dann
das mit irgendwie auch lernen.
Genau, aber als ich mich für den ersten Job beworben habe, damals bei der Sparkasse, da war ich halt auch so ganz, ganz klein mit Hut, dachte mir so, okay, hi, bitte bringt mich nicht um, darf ich hier bitte arbeiten? Ne? Und die Zeit dort war auch nicht geil. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, so, wow, das war jetzt so die best experience ever und so weiter. Und ich finde, es gibt halt 1000 Wege, wie man an den Punkt kommt, wo man dann sagen kann, hey, ich bin endlich angekommen, wo ich mich wohlfühle und wo ich genug Selbstbewusstsein habe. Und ich finde es halt sowohl legitim zu sagen, ja, ich probiere halt Sachen aus und mache auch Dinge, die uncool sind und spiele dieses Hierarchiespiel eine Weile, eben um Erfahrung zu sammeln, um eben Selbstbewusstsein aufzubauen. Ich finde es aber mindestens genauso legitim und fast noch cooler, wenn man auch sagt, hey, nee, ich weiß ich nicht, ich guck, dass ich von Anfang an irgendwas Cooles finde, was mir Spaß macht und wo ich eben nicht jemandes Bitch bin, sondern guck, dass ich von Anfang an irgendwie auch auf Augenhöhe mit Leuten irgendwie anfangen kann, Erfahrung zu sammeln. Und ich glaube, das ist einfach, man muss halt immer vor Augen haben, dieser Weg ist halt auch relativ weit. Ne? Also ich hatte 10 Jahre gebraucht, um jetzt hier zu sitzen und zu überlegen, hey, also so überhaupt reden zu können. Das hat einfach 10 Jahre gedauert. 19 nach dem Abi ging es halt los und jetzt bin ich fast 30. Ne? Das sind halt 10 fucking Jahre. Ne? Und ich hatte halt einen frühen Start im Berufsleben. Ne? Und andere fangen halt erst mit 25 an oder mit 30. Und da muss man sich halt auch nochmal 10 Jahre geben. Ne? Und das ist halt, also auf jeden Fall mindestens ein paar. So.
Und was du da direkt reingerätscht, was du nicht vergessen darfst, dass die jetzt in der Regel 17 gerade noch sind, so, die dann fertig sind nach der Schule. Und das klingt immer so doof und das klingt nach so alte Männer- oder alte Opa-Gerede, aber man merkt diese 2 Jahre auch in der Schule. Also du merkst dann doch nochmal, dass da Reife in irgendeiner Form, Erfahrung, also sag ich mal, ganz plakativ zu sagen, den Struggle mit dem eigenen Selbst, der Identität, dem eigenen Körper, keine Ahnung, der so mit 16, 17 hart kickt, so, 15, 14, keine Ahnung was, so, der hat mit 19, also die 13. Klasse bei uns, die war halt dann davon nicht mehr so geprägt. Das war dann eher schon so, okay, der hat Assessment Center da, der hat das da und, das, also, natürlich hatte man auch dann Druck und dachte, oh, man muss mal langsam, aber ich hatte das Gefühl, nicht nur jetzt wir, also ich will mich da gar nicht reinzählen, sondern ich hatte das Gefühl, dass man einfach, also ich glaube, da wird auch keiner mehr sprechen, dass du mit 19 einfach auch schon mit selbst mehr Selbstvertrauen und mehr Erfahrung eben im Leben stehst, so man das eben sagen kann, als mit 17. Das ist, glaube ich, ganz natürlich. Und deswegen ist das nochmal umso wichtiger, dann eben auch zu sagen, naja, man muss sich eben auch dann eben diese Zeit geben und das, glaube ich, nicht erzwingen mit 17. Und vielleicht noch, um so meinen Senf dazu zu geben, was mir auch immer total geholfen hat, um eben dieses Gefühl zu erreichen, was du gerade so schön beschrieben hast mit dieser Augenhöhe, war immer diese ganze, von Anfang an, dieser SV-Kram, diese Gremienarbeit, dann in der Uni, dieser Studentenjob, wo ich dann eben mit Professor und wissenschaftlichen Mitarbeitern hinter die Kulissen gucken konnte, diese ganze Lehre von hinten gesehen habe. Das hat immer ganz viel entzaubert. Und jetzt auch, ne, in der Schule, im Referendariat, immer schon versucht, okay, ich gehe mal in das Gremium und guck mal da rein und so weiter und hab diese Hemmungen nicht. Und wenn man diese Hemmungen quasi gar nicht erst an den Tag legt, sondern einfach mal nach vielleicht Intuition, Neugier, einfach mal sich Sachen anschaut und vielleicht versucht, die Struktur, in der ich dann arbeite, zu verstehen. Ich glaube, das kann auch nochmal viel entzaubern, weil ich, ganz häufig kommt es ja von diesem, der ist so krass, der hat so viel Ahnung, deswegen ist es mein Chef. Naja, meistens ist er nicht deswegen dein Chef. Und das kannst du relativ schnell feststellen, wenn du zu der Freiwilligen nach der Arbeit-Session gehst und dir das mal anguckst und keine Ahnung was oder im, weiß ich nicht, so Betriebsrat oder was auch immer es so gibt, mal so mitarbeitest, mal hospitierst und dir ganz viele Sachen anguckst, desto multiperspektivischer wird, glaube ich, deine Perspektive. Und desto mehr entzaubert es diese harte Hierarchiewelt, finde ich. Und das kann jeder. Dafür muss man eben nicht sonderlich viel Erfahrung, nicht viel können, sondern da muss man einfach nur sagen, ey, ich muss Bock haben, da auch einzutauchen in das, wo ich mich jetzt drin bewegen will, um das zu durchdringen. Und das, finde ich, hilft immer sehr.
Ja, plus, und ich glaube, das ist auch so ein Umbruch, dieses starre Hierarchie, du arbeitest für mich. Das ist Gott.
Außer wenn du selbstständig bist,
sorry, und
du
Leute allergisch anstellst. Gegen Bullshit. Nee, das wandelt sich ja auch eher zu einem Mindset, hey, wir arbeiten zusammen an irgendwas. Und ich glaube, das sickert so langsam durch. Und ich finde es auch okay, wenn man selbst schon das Mindset für sich so hat und sagt, hey, ich will halt mit irgendwem an etwas arbeiten und nicht, ich will für irgendwen arbeiten. Und man trifft halt auf Menschen, die eher so noch in der Welt unterwegs sind mit, hey, du arbeitest für mich, tu das, jenes, bla bla bla, ich bin jetzt der Big Babo. Und dann sagt man halt, nee, sorry, dann passt es halt nicht. Das ist auch völlig legitim. Ich glaube, man muss nicht seine eigenen Werte irgendwie nach hinten stellen oder sich irgendwie kleiner machen oder sich selbst verraten, nur um eben was zu bekommen. Ich glaube, da kann man auch ruhig mal so geduldig sein und das mal aussitzen und mal nach dem Richtigen suchen. Ich glaube, das ist der mutigere, aber auch bessere Weg. So. Und ich glaube, den Mut kann man ab und zu mal ruhig haben, um das mal auszusitzen.
Und man da muss sich ja immer fragen, was ist der Worst Case? Ne? Der Worst Case ist, dass man sagt, ein halbes Jahr bist du mutig, merkst, du kommst damit nicht weiter, dann kannst du immer noch Leuten in den Arsch kriechen. Also dann kannst du immer noch sagen, ja, okay, das ist jetzt, ich brauche irgendwie diese Berufserfahrung, also kriege ich jetzt mal 2 Jahre irgendwie, und das ist ja vielleicht dann noch gar nicht so schlimm, wie man jetzt erstmal denkt, das kann ja auch nett werden und so weiter, sammelt die Erfahrung, hat dann eine andere Ausgangslage und probiert es dann nochmal und so. Du kannst ja immer wieder diese Iteration, I don't know. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen passt vielleicht. Ja. Ja. Ach, schön. Schön, schöner Pfingstsonntagsplausch.
Voll.
Ich habe mittlerweile Wolken.
Ja, wie ist es bei dir? Auch weiterhin Wolken. Ja. Unverändert wolkulös.
Wolkulös. Eine wolkulöse Samurai-Aufgabe. Samurai-Entscheidung, nicht Aufgabe. Sehr schön. Alright. Dann Dienstag ist kein Feiertag, habe ich gelernt. Ne? Das ist nur ein beweglicher Ferientag, aber du hast sogar frei und ich habe frei.
Ich hab Urlaub, was geht?
Wow. Ja. Überragend, überragend. Hast du schon irgendwie jetzt konkretere Pläne, was in den 2 Wochen Urlaub so geht? Irgendeine Sache oder weiterhin so bewusstes Abschalten?
Weiterhin fast ausschließlich bewusst nichts. Ab und zu mal kommt so eine Kleinigkeit, die man dann so macht, aber es ist nichts, was irgendwie stresst, sondern es sind alles so Sachen, die irgendwie cool sind, die ab und zu mal, also auf die man sich auch ein bisschen freut, ne? Also daher, das wäre eine entspannte, coole 2 Wochen und kannst kaum erwarten. Ich hoffe, die Zeit geht nicht zu schnell rum. So, das ist ja immer das Schlimmste, wenn die Zeit einfach so wegrennt. Dann versuch den Moment so ein bisschen festzuhalten, so gut es geht.
Carpe Moment.
Carpe Momentos.
Das freut mich sehr zu hören. Eine Sache noch, kurz 2 Minuten. Chiara hat gestern irgendwie für uns so im Belgischen so ein Freiluft-Escape-Room gebucht. Third Eye irgendwas, keine Ahnung was. Da läufst du irgendwie mit deinem Handy durchs Belgische und hast dann, glaube ich, so AR-mäßig, musst du dann irgendwie Haus Nummer 17 suchen, dann gehst du da dran, kennst da irgendwas vielleicht, so QR-Code, dann hast du so ein Rätsel, das du lösen musst, dann gehst du irgendwie durch eine Gasse und so. Ich bin gespannt. Es soll halt regnen, das kann halt das Ganze ein bisschen schwieriger, ein bisschen
geiler machen. Das ist nicht irgendwie, mach, wann du Bock hast.
Nee, es ist so Corona-mäßig draußen und wir haben jetzt einen Slot quasi dafür, damit es wahrscheinlich Corona-mäßig einfach nicht 1000 Menschen dahin gehen. Ja. Haben wir irgendwie 17.40 Uhr oder so einen Slot da. Ich bin mal gespannt, das könnte sehr cool werden, könnte aber auch so wie damals wo du in dem Virtual Reality Bahn warst, so, die Idee klingt sehr cool, es ist auch ganz nett, aber ja,
das haut dich jetzt nicht vom
Bock. Ja, genau, ich bin mal gespannt, wie das wird.
Bin auch sehr gespannt, berichten. Muss man berichten, ja.
Yes! Alrighty. Right. Dann, peace out.
Hey, to the town.